This is Martine Beswick, and you know me from James Bond and Hammer Films. And I am very happy to be doing this for Deep Red Radio.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer Sendung 34. Und wie ihr bei der letzten Ausgabe vielleicht schon gemerkt habt, haben wir schon ein bisschen angefangen, wie auch angekündigt auf den Social Media Kanälen, ein bisschen umzustrukturieren, was zum einen daran geschuldet ist, dass wir ein paar kleine personelle Brüche drin hatten. Das kann man hier auch nochmal kurz ausführen. Der Stefan tritt ein bisschen kürzer und so in die zweite Reihe, wird also nicht mehr so regelmäßig hier mitbeteiligt sein, auch wenn ihr ihn heute nochmal mit sehr ausführlich in einer Besprechung von mir und ihm, nämlich zu The Deer Hunter, hören werdet. Aber er sich jetzt ein bisschen fokussiert, was ja auch richtig ist, auf die Familie und auf den Job und auf ein paar andere filmwissenschaftliche Geschichten. Wir wünschen ihm dabei alles Gute, verlieren ihn aber natürlich nicht aus den Augen. Wir sitzen jetzt hier zusammen und es ist nur eine kleine Zweierrunde, der Tobi und ich, weil der Benedikt urlaubsbedingt gerade irgendwo mit dem Fahrrad durch die Slowakei strampelt. In der Zwischenzeit hat er aber ein ominöses Paket bekommen, was in der Zwischenzeit dann aber auch schon der Tobi an sich genommen hat, nachdem dieser wiederum aus dem wohlverdienten Urlaub zurückkehrte. Kann er vielleicht auch noch ein paar Worte sagen, wie es gerade so an der Ostsee ist, ob das eher Zombie-Apokalypse-mäßig gespenstig ist oder ob das schon wieder ein normales Feeling war. Und er hat ein bisschen gehofft, dass sein lang ersehntes Pony angekommen ist, weil das ist ein mittelgroßes Paket. Es ist aber nicht, wie wir es schon gemerkt haben, sondern es sind natürlich Filme. Und wir sind mal wieder reich beschenkt worden, und das, obwohl erst in einem halben Jahr Weihnachten ist, nämlich von Wicked Wishen in Person von Daniel Perret. Nochmal vielen Dank dafür. Und er hat uns ja mit einer ganz penibel geschriebenen Liste schon mal vorerfreut, was wir denn jetzt alles in dem Paket finden. Wir sind also nur noch semi-überrascht, aber ihr seid es natürlich noch, weil wir gleich das Ganze live unboxen, was wir ja schon mal getan haben. Aber erzähl doch mal kurz vom Urlaub. Gut erholt oder zu wenig?
Gut erholt. Es ist halt schwierig. Also ich krieg's halt so mit, dass ich Schwierigkeiten hab, wirklich abzuschalten. Also wenn man irgendwie seit Jahren auf quasi so ein bisschen anspannungsmäßig und Volldampf irgendwie fährt, und da tut's schon gut, wenn man dann am Strand liegen kann. Also ich, besser gesagt, gesessen in meinem Strandkorb, meine Frau davor und die Vollmilchfarben fast wieder zurückgekommen ist. Mit Beach Tar ich dagegen nicht. Ich sehe aus wie ein invertierter Marienkäfer gefühlt. Also ich habe Mücken. Es ist unglaublich, wie viele Mücken es in Zingst gibt, was einem natürlich klar sein müsste, weil man dann an Straßen vorbeikommt, die Mückenburg heißen, Mückenweg. Dort hinten hast du halt den Bodden und quasi sumpfiges Land. Und das ist natürlich eine Brutstätte für allerlei Viechzeug. Gezählt 20 Mückenstiche, und die sind halt wirklich echt penetrant. Und das ist ohne Autan stirbst du dort instant. Und hast du wirklich, du läufst dort 3 Minuten, stehst nur eine Minute irgendwo und hast auf einmal 4 Viecher an einem Bein hängt, das ist unglaublich. Sei es drum, was interessant war, ich habe die Enkelin von Ernst Kunstmann kennengelernt, das hatte ich ja auch schon mal gepostet. Und die betreibt mit ihrem Mann zusammen eine Filmkneipe, die alte Filmkiste in Zingst. Und dachte ich mir so, ach, so im Übersichtsplan, Tourismusplan, was es so alles gibt. Und so, ach, alte Filmkiste, da geht man doch mal hin. Kurz ein bisschen geplauscht, und das wird aber weiter aufrecht gehalten, und der Kontakt. Und die hat quasi von ihrem Opa allerlei Sachen geerbt. Wie viel und wie weitreichend das Erbe ist, eher sächlich, weniger in finanzieller Natur wahrscheinlich. Ob da noch sowas wie Storyboards dabei sind, Produktionsnotizen und so weiter, das ist ja schon sehr interessant. Gerade halt sein Werdegang als Tricktechniker und Kameramann bei Kabinett des Dr. Caligari, Metropolis, Dr. Mabuse und so weiter und so fort. Der kleine Muck, die Münchhausen-Verfilmung mit Hans Albers, da war der überall mit dran beteiligt. Das singende, klingende Bäumchen hat er dann in der DEFA, hat er dann große Karriere bis 63 durchgezogen, dann ist er ausgestiegen. Aber es ist eben, wie ich auch schrieb, halt, er war eben auch beteiligt an NS-Propagandafilmen. wie Olympia und Triumph des Willens. Also er hat einfach irgendwie alles weggedreht, wahrscheinlich ohne irgendeinem politischen, so nach dem Motto, ich bin einfach nur Arbeiter. So, ich will mit Politik nichts zu tun haben, ich halte mich da raus, bitte engagieren Sie mich. Das wäre halt nochmal interessant, ob sie da noch mehr weiß und vielleicht noch was dazu sagen kann, ob das vielleicht auch nochmal in der Familie thematisiert wurde oder vielleicht auch geschwiegen wurde, das ist ja jetzt nichts Unübliches. Aber es waren halt wirklich sehr interessante Sachen dabei und da würde ich gerne noch weiter nachhaken, weil so oft findet man jetzt auch keine Leute mehr, die jetzt irgendwie noch zugänglich sind.
Klingt nach einem sehr, sehr lohnenswerten Kontakt, den man auf jeden Fall weiter intensivieren sollte. Ja, kommen wir von der alten Kiste zur neuen Kiste, die jetzt hier vor uns steht. Wir rascheln wieder ein bisschen, ist schon auf.
Ja, wir haben hier schon, das erste Foto ist online vom Unboxing. Ich hatte ja, war das gestern, vorgestern, einfach nur ein Bild der Box gepostet. Total unspektakulär. Lustigerweise hat eine Dame das Bild des Paketes, des Geschlossenen, wo man ja eigentlich nichts sieht, außer Pappe und einen Streifen drüber. Und ich habe ja die Maße angegeben, 40, 30, 20 und die 3 Kilo. Und eine Dame, die eigentlich nur Fotos von Babysachen und postet, hat das geliked. Und ich weiß gerade nicht, ob sie einfach nur die Kiloangabe und die Größe gesehen hat und hat so, ich habe mir ein Baby schicken lassen. Also ich weiß es gerade nicht. Also es ist ein bisschen strange.
Bevor wir zu den konkreten Filmen kommen, nochmal das generelle Lob für die Art der Pressebemusterung durch Wicked Vision, wie es ja ein Teil der Labels noch tun. Oft sind das gerade die Kleinen, und nicht die Großen. Und weil das ist das, was wir sehr schätzen. Ne? Also hier sind natürlich jetzt keine Checkdiscs drin. Hier sind natürlich jetzt auch nicht irgendwie coverlose Discs drin. Und wir haben natürlich auch keinen Livestream geschickt bekommen, sondern hier ist überall Original-Stuff. Und das ist nicht nur eine DVD oder eine normale Amaray. Nein, die Hälfte hier sind Media-Books, ne? Die zum Teil sehr hart limitiert sind. 222 Stück. Wir kommen dann 333. Also das hat schon einen Seltenheitswert in dieser Qualität. Und ganz unabhängig, wie wir dann vielleicht die Filme finden, da ist natürlich nicht immer jeder ein Treffer und alles auch sehr Geschmackssache, ne? Vor allen Dingen, wenn es dann Richtung Full Moon geht oder so, ne? Das ist halt ein bestimmtes Klientel, aber das schließt uns mit ein. Das ist aber erstmal zweitens. Aber hier wird mit ganz viel Liebe natürlich das eigene Produkt betrieben und wie ihr dann auch merken werdet, dieses aufbereitet und nicht einfach nur so ein Mediabook rausgerotzt, wie es auch viele Label, ich nenne jetzt keins, machen, wo man dann gar keine Specials hat oder wo die technische Aufbereitung total zu wünschen übrig lässt und wo es einfach nur ums Geld machen geht. Das ist hier ganz anders. Hier kriegt man wirklich was geboten fürs Geld oder wir dankbarerweise für so ein bisschen influencermäßigen Vorstellung und sind wirklich sehr dankbar dafür, dass das einmal im Jahr und schön, dass es nicht zu Weihnachten ist, weil da kriegt man ja eh schon viel zu viel geschenkt, sondern jetzt hier mitten im Sommer, dass wir wieder was auspacken dürfen. Aber fangen wir doch einfach mal an und erzählen so ein bisschen.
Ja, also ich wollte noch was dazu sagen. Wir werden das Ganze dann unter der Rubrik Wicked Cinema bei uns ab Ende Juli wird das dann werden. Wir versuchen so schnell wie möglich dem Ganzen gerecht zu werden und das so schnell wie möglich zu verwerten natürlich. Und wir werden in jeder Show zukünftigen wird es einen Wicked Cinema Blog geben. Und da sprechen wir dann genauer über Filme und nehmen uns dann immer einen Titel oder Titel, die vielleicht zusammenpassen. Und das könnt ihr dann halt hören. Und wir werden aber natürlich auch unserem Motto treu bleiben, also hart, aber fair. Da lassen wir uns jetzt nicht beeinflussen, weil wir jetzt ein Paket bekommen haben. Wir werden das genauso angucken, wie sich das gehört. Aber wir starten jetzt einfach. Ich lasse jetzt einfach mal den Max machen und ich werde jetzt hier noch die 2, 3 Fotos machen, so währenddessen. Und da kann der Max schon mal hier machen und tun. Und
also genau. Ich greife mir als erstes mal einen Film, den vor allen Dingen der Benedikt und ich schon sehr lange erwartet haben, den auch in die Finger zu bekommen, weil wir die unmittelbaren, na, nennen wir es mal Vorgängerfilme, mit dem letzten Paket von Wicked Vision besprochen haben. Und hier haben wir nun dieses wunderbare Crossover. Wir sind bei Full Moon und Wicked Vision hat ja ziemlich viele Charles Band Filme aufgenommen ins eigene Programm. Unter anderem hatten wir ja damals schon den Dollman und den Demonic Toys bei uns auf der Seite besprochen und dadurch, dass das ja irgendwie alles eine große Größenordnung ist bei den genannten Hauptcharakteren, war es auch nur eine folgerichtige Frage der Zeit, wann die mal gegeneinander losgelassen wurden. Und deswegen habe ich jetzt hier die Full Moon Classic Selection Nummer 6, Dollman vs. Demonic Toys, in der wunderbaren Aufmachung, die dann halt auch schön in Reihe passt mit allen anderen Full Moon Veröffentlichungen, wenn man denn den Anspruch hat, hier in Richtung Vollständigkeit zu gehen. Natürlich wieder mit Audiokommentaren von Regisseuren und Darstellern, Wendecover, ein Uncut hinter den Kulissen. Und wie ich sehe, ist der auch ab 18. Man hat ja also, glaube ich, auch so eine kleine Schippe gewaltmäßig draufgelegt. Oder es war einfach nur damals jemand anders von der FSK, der das Ganze bewertet hat. Die anderen beiden waren, glaube ich, nicht so rot besiegelt. Ist auch mit 64 Minuten wieder eine für diese Art von Stoff sehr angenehme und schnelle Laufzeit. Wir freuen uns drauf.
Oh, Hideous. Charles Bands, ja, da weiß ich ja jetzt schon, dass da Benedikt sich ein zweites Loch in den Bauch freut. Da geht's ja quasi schon fast gleich weiter mit Mini-Kreatoren.
Genau, das ist so ein bisschen das, was so diese Firma, den Regisseur und den Produzenten Charles Band ja auszeichnet, dass das halt irgendwas immer mit Creature-Feature auf sich hat und die dann oft eher klein als groß, was ja natürlich auch aufgrund des Budgets, das diesen Filmen oft zugrunde lag, logisch eine Schlussfolgerung war. Hier hat er auch wieder selber Regie geführt und das ist die Full Moon Classic Selection Nummer 8. Wir sind tatsächlich gespannt. Übrigens, wir wissen jetzt noch nicht ganz, wie wir das hier intern verteilen, aber es sind, glaube ich, 21 Filme, also wunderbar durch drei. Oder wir fragen natürlich auch mal die Julia, auch wenn wir wissen, dass es jetzt nicht so ihre Strecke an Filmen ist, ob sie da auch was haben will. Ihr werdet das natürlich auch in verschiedenen Konstellationen und mit verschiedenen stimmlichen Ausgaben bekommen in den nächsten Sendungen.
So, dann habe ich hier ein Mario Bava. Ja, auch Bava ist bei Wicked. Und zwar Red Wedding Nights. Sagt mir gar nichts. Hatchet for the Honeymoon.
Das ist, glaube ich, der international bekanntere Titel, obwohl ich den Film auch noch nicht gesehen habe.
Es wäre jetzt interessant, das müsste ich gleich mal gucken. Ich übergebe dir jetzt einfach mal den Film und lege jetzt mal kurz das Mikro beiseite. Es wird auf jeden Fall eine längere Einleitung.
Ja, nein, es ist auf jeden Fall hier die Red Wedding Night, die 50th Anniversary Edition. Das ist ja auch immer schön, wenn zu so besonderen Jubiläen da was rauskommt, was mit so viel Liebe gemacht ist. Und natürlich, das brauche ich, glaube ich, bei einem Label wie Wicked Vision nicht extra nochmal erwähnen. Ich tue es trotzdem. Ist natürlich auch immer alles ungekürzt. Wir haben hier eine Produktion aus dem Jahre 1970. Da muss man bei Bava fast schon von einem Spätwerk sprechen. Ich bin jetzt gar nicht so drin. Korrigiert mich. Und natürlich auch wieder hier die wunderbaren Extras in Form von einem Audiokommentar von Pelle Felsch, einem Vorwort von Dagmar Lassander, einem Interview auch mit ihr. Markus Stiegelecker, Dr. Markus Stiegelecker hat die Einleitung gesprochen. Also ihr merkt, wie ich es vorhin schon mehrmals gesagt habe, mit ganz viel Liebe gemacht. Und wir freuen uns, wer auch immer den dann in seine Kollektion stellt, den ab jetzt regelmäßig sichten zu können, so oft wie wir mich wollen.
Ich habe gleich mal nachgeguckt, weil ich sammle ja die Babas von Arrow Video. Da gab es ja zum einen diese große grüne Box, die jetzt nochmal alle zusammenfasst, also fast alles zusammenfasst. Ein paar sind ja scheinbar out of license, zumindest für Arrow Video. Und da ist er nicht mit dabei. Deshalb freue ich mich, den jetzt auch noch sehen zu können. Und weil ich jetzt so peu à peu langsam das Lebenswerk Bavas durchgucken will, es ist ja schaffbar und übersichtlich. Deshalb freue ich mich. Also Mario Bava geht immer und da hat man ja immer gute
Qualität. Da könnt ihr euch ja schon vorstellen, bei wem der dann landet, wenn das neben der anderen Edition
vielleicht
sehr gut aussehen.
Ja, vielleicht mache ich das mit den Miriam, der ist großer Bava-Fan und den werdet ihr dann auch noch hören. Großer Comic-Künstler aus Dresden und Umgebung und eigentlich auch deutschlandweit und dann, genau.
Für alle Kaiju-Fans, als es irgendwie hier noch gar nicht an Pacific Rim oder irgendwie ähnliches zu denken war, gab es auch schon den Robot Wars von Charles Band und da darf ich mich nämlich gleich mal korrigieren zu dem, was ich vorhin gerade gesagt habe, dass die sich vor allen Dingen darauf konzentriert haben, kleine Monster und Ungeheuer zu machen. Hier haben wir es natürlich mit riesigen Robotern zu tun, mit Stahlgiganten in einem 21. Jahrhundert, wo die Weltmächte mit diesen, naja, Transformer-mäßigen Dingern ihren Kampf da auskämpfen. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht von den Special Effects irgendwo auch eine Verbeugung, würde ich sagen, vor Ray Harryhausen oder vor Carol Seaman und wirkt vielleicht alles nicht mehr ganz taufrisch, aber ist uns und mir tausendmal lieber als irgendwie schlecht bis mittelschlecht gemachte Computereffekte. Deswegen bin ich hier sehr gespannt, wie es die Firma, die halt auf so kleine Monster spezialisiert ist, hingekriegt hat, versuchen, so Größe zu imitieren. Obwohl die Tricktechnik ja oft eine ähnliche gewesen ist, nur dass die Perspektive dann geändert wurde. Also auch wieder 72 Minuten. Wunderbar finde ich das, so kleine, kurze, schnelle Filme, alles gesagt, ungekürzt trotzdem. Und Albert Band, jetzt weiß ich gar nicht, in welchem familiären Zusammenhang der hier mit dem Charles steht, ob das der Papa, der Bruder oder der Sohn war. Wir werden es zur Besprechung dann auf jeden Fall rausfinden. Du hast einen kleinen Ausreißer jetzt rausgeholt, der so gar nicht in das restliche Programm zu passen scheint, von der Art des Films her.
Für die Anniversary Edition zu Cadillac Man. Sex, Lügen und Luxusautos. Es ist Ewigkeiten her, dass ich den gesehen habe. Das wird nochmal eine interessante Erfahrung werden. Auf jeden Fall liest sich der Cast natürlich super mit Robbie Williams, Tim Robbins und Fran Drescher. Die einen oder anderen werden sie vielleicht kennen.
Die Nanny.
Die Nanny, genau. Und ja, das wird nochmal ein Ding werden. Von Roger Donaldson. Der hat ja unter anderem auch eine Bounty-Verfilmung gemacht.
Und James Bond, oder?
James Bond weiß ich gerade gar nicht. Der hat auf jeden Fall Bankjob, dann die Speak und Species Cocktail. Ich glaube, man kann schon fast Cocktail und Getaway irgendwie passt gut in das Oeuvre zeitlich gesehen zu Cadillac Man. Ja, okay.
So, jetzt habe ich einen Film in der Hand, auf den ich mich sehr freue, weil ich da eigentlich immer noch zu den alten 90er-Jahre-Videothekenzeiten, da wo es noch so halb verboten war, uns in die 18er-Abteilung zu gehen aufgrund des Alters, dass da so ein Film war mit so einem großen Kopf, der auf so einem kleinen Körper sitzt. Das mutet so ähnlich an wie dieser Krang, dieser Gegner von den Turtles, dieses bloße Gehirn. Und ich habe den Film nie geguckt, war da aber als Jugendlicher sehr begeistert davon, wusste auch gar nicht, wie der heißt. Jetzt weiß ich, wie der heißt, ist auch von Charles Band und in der Full Moon Classic Selection Nummer 7 ist Head of the Family. Und natürlich hat man hier wieder das, wie wir schon gesagt haben, mit einer Kreatur, ein bisschen nackte Haut und dann bestimmt eine ganz abgefahrene Story wieder an einen ganz kurzen Rahmen da reingepresst, 72 Minuten, hier mal nur von Charles Band produziert und Robert Talbot hat die Regie geführt. Und jetzt kommen wir mal zu einem Mediabook, was du in der Hand hast.
Ja, Lovecraft ist ja ein riesengroßes Thema bei Wicked Vision und ja, das Grauen auf Schloss Ridley mit Boris Karloff, directed by Daniel Heller. Das wird auf jeden Fall interessant. Nach einer Geschichte oder frei nach der Geschichte zu Die Farbe aus dem All. Wenn man grob den Klappentext liest, dann ist das wirklich, kenne ich gerade wenig bis nichts wieder. Deshalb lasse ich mich überraschen. Ja, die Ausstattung, 44-seitiges Booklet mit einem Comic zum Film noch dazu. Text von Dr. Rolf Giesen. Den haben wir ja auch schon mal kennengelernt. Audiokommentar ebenfalls von Dr. Rolf Giesen und Dr. Gerd Naumann. Ja, ansonsten halt deutscher VHS-Vorspann ist drauf, deutsche Nostalgiefassung in 4:3, Trailer, Bildergalerie, Werberatschläge und so weiter. Ja, Lovecraft geht immer.
Peter Walker geht auch immer und oft in der Kollektion von Wicked Vision. Da haben wir auch schon so einige besprochen. Und hier habe ich die Antwort, die englische Antwort auf Texas Chainsaw Massacre. Ne? Das ist natürlich immer, da hängt man sich die Latte relativ hoch. Wir werden das natürlich überprüfen, wie hart und eindringlich dieser Horrorklassiker hier vom Genannten ist. Nämlich aus der Peter Walker Collection Frightmare. Ich denke, einer seiner bekanntesten Filme, der hier natürlich nochmal in schöne HD-Premiere erstmals in ganz neuem Licht erstrahlt und wie auch das Mediabook, was der Tobi gerade euch vorgestellt hat, ist das natürlich ähnlich liebevoll und aufwendig aufbereitet und mit Audiokommentaren von Regisseur selber und Interviews versehen. Wir haben auch ein schönes Booklet wieder dazu, Featurettes, Interview. Also das sind halt wie von mir angepriesen die Mediabooks, wie wir sie letztendlich haben wollen. Und wenn man auch schon das Cover sieht, hier ein Mann gefesselt auf einer Pritsche, zwei Frauen, die ihn malträtieren. Die eine hat ein Messer in der Hand, die andere eine Bohrmaschine. Da denke ich, da weiß man schon, was einen erwartet. Damals sicher ein großer Schocker. Mal gucken, wie er heute so wirkt. Da haben ja so manche, die ein bisschen zu blutig rangegangen sind, einiges an Attraktion verloren, weil die Effekte nicht mehr ganz so wirken. Also dazu zähle ich natürlich jetzt nicht den originalen Texas Chainsaw Massacre, weil wenn man den sich anguckt, merkt man, da sind ja gar keine Effekte drin gewesen. Die spielen sie alle im Kopf ab. Deswegen ist er ja aber auch heute noch so effektiv. Mal gucken, ob das Frightmare ähnlich gut macht, wie hinten auf der Klappe beschrieben.
Ja, dann habe ich hier einen Japaner liegen. Drehbuch, Regie, Sabu. Und der Film heißt Miss Zombie von, glaube ich, 2013, wenn ich mich nicht ganz täusche, ja genau. Und der liegt uns hier vor. Ja, da kriegen wir quasi so ein bisschen Parasite-Feeling geboten. Geht um einen Zombie, der irgendwie in einer niedrigen Kaste lebt, bei einer Familie und dort Alltags-Butler und Diener spielt und sich wo zu benehmen weiß, wenn er ordentlich gefüttert wird. Und irgendwann mal passieren dann Dinge und da entpuppen sich dann, wie so oft, die Menschen und die Gesellschaft als die wahren Monster. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. 16-seitiges Booklet mit einem Essay von David Renske. Einführung, Professor Dr. Markus Stiegleger.
So, ich habe hier den einzigen Film aus dem Paket in der Hand, den wir aus Sicherheitsgründen jetzt mal nicht benennen, weil er immer noch indiziert ist, glaube ich. Wenn man den nochmal prüfen würde, ich weiß es nicht genau, würde man da wahrscheinlich immer noch...
Geht um ein Gemüse und das kann man in eine Soljanka schnippeln.
Genau, und es ist von Tinto Brass und die Eingeweihten werden jetzt schon wissen, dass der Herr jetzt nicht unbedingt so Splatter- oder Gewaltfilme gemacht hat, die dann indizierungswürdig gewesen sind, sondern dass es hier eher um Sex und knallharte Italo-Erotik an der Grenze zum Machbaren ging. Und wir sind da gespannt. Das ist auch so einer, der so ein bisschen so rausfällt aus dem übrigen Övo von Wicked oder zumindest was von dem, was hier in der Kiste ist. Und da geht ja auch mal 116 Minuten. Mal gucken, ob die Thematik das Ganze gerechtfertigt. Aber es ist wieder super aufgearbeitet mit auch einem üblichen Booklet und man hat den Regisseur interviewen können. Also wir freuen uns auch auf diesen Film mit Musik von Riz Ortolani. Also keine Unbekannten im italienischen Genre-Kino.
Zurück zu Lovecraft und habe hier eigentlich so, das ist so ein Standardwerk, was man bei Lovecraft-Verfilmungen immer mit reinnimmt und das ist Necronomicon. Das ist ja ein 3-Episoden-Film. Brian Usner ist dabei, Christoph Gans und Kusuke Kaneko. Da kriegt man richtig was geboten. Ich habe die vor Ewigkeiten mal geguckt. Und ich habe hier auch noch irgendwo eine Fangoria rumliegen. Die werde ich dann wahrscheinlich mit dazu nehmen beim Besprechen, weil das ist dann immer ganz lustig, da nochmal so einen Blick aus den 90ern zu haben, was man darüber schreibt oder was man denkt, wie der Film wird. Weil die Fangoria war ja manchmal auch ein seltsames Blatt. Auf jeden Fall freue ich mich drauf.
An mir ist total vorbeigegangen, obwohl erst 4 Jahre alt, von 2016, ist der Pitchfork. Da waren wir eigentlich schon mitten im Geschäft, aber... Ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast, ich nicht, dass der da als Regiedebüt von Glenn Douglas Packard auf die Menschheit losgelassen wurde. Oder dieser Killer hier, der anstatt seiner, ich weiß gar nicht, ist die linke oder die rechte Hand, hier eine große Mistgabel dran hat und dann in der Tradition von Slashern wie Freitag der 13. seinen blutigen Taten frönt. Wir werden es rausfinden, ob der auch wieder hier an den hohen Maßstäben Texas Chainsaw Massacres auch aufgeführt und ähnlich guten Effekten Freitag der 13. sich messen lassen kann. Und ihr werdet es bald hören in einer der nächsten Sendungen in Pitchfork, auch im schönen Mediabook.
Weiter geht's mit der Pete Walker Collection. The Flesh and Blood Show wird auch beworben mit als einer der Vorreiter des Slasher-Films als deutsche HD-Premiere. Da können wir uns wahrscheinlich auf einiges freuen.
Benedikt freut sich, hat er gesagt, am meisten auf aus der Full Moon Collection Nummer 4, hier in dem Fall auch als Mediabook sogar rausgebracht, nämlich den Creepozoids. Es geht also wieder um Creature Feature der mittelgroßen Art von David Decoteau und mit Scream Queen Lena Quigley aus Return of the Living Dead. Auch wieder ein schräger Trash-Klassiker, der neu vom Original 35mm Material abgetastet wurde und wieder versehen mit einem Booklet, einem Audiokommentar. Also 1A, wieder 72 Minuten. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, Full Moon hatte so als Maximallänge irgendwie den Regisseuren irgendwie 75 vorgegeben. Also die sind immer in einem ganz sportlichen Rahmen, wie die Filme sind. Oh, und du hast jetzt mal ein, wie heißt das? Ein
Retro VHS Edition, ja, oder sowas? Ein Doppelpack, ein Double Feature. Passender könnte es ja gar nicht sein. The Gate und Gate 2, Return of the Nightmare. Ich liebe ja The Gate. Wenn man gerade in so einem Alter ist, Anfang 90 oder so, dann kriegt man The Gate präsentiert und dann ist irgendwie alles drin. Es hat ja so diesen The House-Touch mit allerlei Spukeffekten, so Poltergeist-mäßig schon fast von der ganzen Atmosphäre her und Stop-Motion-Kreatoren. Dann natürlich einen jungen Lewis Tripp, der Metalhead ist und die ganze Bude vollhängen hat mit Postern. Bei mir sah es ja ähnlich aus. Und einem jungen Stephen Dorff, zumindest im ersten, der da mit Raketen spielt, den musste ich mir sofort krallen. Den will ich unbedingt sehen. Also den zweiten Teil, habe ich den nie gesehen? Ach, und wenn nicht, werde ich es nachholen. Ja, Ausstattung, zwei Audiokommentare, Soundtrack, Audio-Interviews, Making-of, Blick hinter die Kulissen, Featurettes. Ja, also da ist ja wirklich ordentlich was geboten. Und die sind auch mit 86 Minuten und 93 Minuten, die sind alle sportlich. Also heutzutage geht ja jeder Film 2 Stunden oder über 2 Stunden. Alles darunter ist nicht praktikabel. Das ist schon eigentlich ein Kurzfilm, alles unten drunter. Ja.
Sein Tank braucht Blut. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Jetzt haben wir nämlich den einzigen Film aus der Box, den wir schon besprochen haben in einem anderen Zusammenhang. Ich glaube, du hattest eine internationale Veröffentlichung.
Eine UK-Pressung.
Die UK, und da kann man ja jetzt nochmal im Nachgang nochmal wunderbar vergleichen, weil jetzt haben wir auch in der deutsch lizenzierten Fassung von Wicked Vision hier im Mediabook I Bought a Vampire Motorcycle. Das ist die Two-Disc Collector's Edition Nummer 32, ne? Dass man sich auch immer mal gewahr wird, wie groß das Repertoire da auch schon geworden ist. Da wollen wir jetzt gar nicht so viel sagen, ne? Hier C3PO gegen ein blutrünstiges Motorrad, das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Und noch ein paar andere Deppen spielen auch eine Rolle als Kanonenfutter.
Ist ja, wie ich schon sagte, sehr, sehr Troma-esk
genau,
inszeniert. Wir werden dazu auf jeden Fall nochmal einen Nachklapp machen, wo die Wicked Vision Edition nochmal gewürdigt wird. Ja, weiter geht's. Kommen wir zu einem, ich glaube, ist ein deutscher Titel.
Ja.
Scars of Xavier sagt mir überhaupt nichts. Da kann ich jetzt erstmal gerade überhaupt gar nichts großartig dazu sagen. 24-seitiges Booklet mit Text von Mike Blankenburg. Deleted Scenes, Making-of, Interviews, Making-of-Synchronisation, Teaser, Trailer, Musik, Video, Kurzfilm ist auch noch mit dabei. Und Bildergalerie. Ja.
Hohen Schauwert haben auch die beiden Filme, die beiden Kurzfilm-Copilations, muss ich sagen, die, wie sie vielleicht auch bei Festivals, die ja leider dieses Jahr alle ausgefallen sind oder in einem ganz anderen Rahmen stattfinden werden, à la Hardline, dort könnten sie genauso gelaufen sein, wie sie hier auf der Blu-ray im Mediabook präsentiert werden. Ich rede von Mexico Barbaro Traditions and Legends und der zweiten Ausführung, und dort haben sich halt die mexikanischen Regisseure und Regisseurinnen, die sich gerade so anschicken, das Horrorgenre zu erobern oder dieses zu revolutionieren, zusammengefunden und da jeweils 8 bzw. 9 verstörende Filme hervorgezaugert haben, die sicher alles bedienen, was den Genre-Fan so interessiert. Und da ist sicher sehr viel Fantastisches dabei, da ist auch sehr viel Gewalttätiges dabei. Wenn man jetzt die Trailer sich anguckt, ich habe es schon getan, ist das eine bunte Mischung, das, was ja auch so Kurzfilmblöcke ausmachen. Kurz, schnell und heftig und intensiv. Wir freuen uns auch auf diese Besprechung, die natürlich auch wieder mit Booklets daherkommen und einen Blick hinter die Kulissen darbieten. Mexico, Barbaro, Teil 1 und Teil 2.
Wir gehen wieder zurück, etliche Jahre in der Filmgeschichte. Wir nehmen uns Freddy Francis vor, einen 73er-Film von ihm, Tay's Red Witness Madness. Sagt mir bisher auch noch nichts, aber das kann man ja alles, wie gesagt, nachholen. Ausgestattet mit einem 24-seitigen Booklet, mit einem Text von Dr. Rolf Giesen, Christoph N. Kellerbach, Audiokommentar ebenfalls von Dr. Rolf Giesen, eine Featurette, Can I Play With Madness? Nein, das ist keine Doku über Iron Maiden. Erinnerung an die Dreharbeiten mit Darsteller Leon Lisrick und David Woods. Und eine Featurette, What About Mal? Deutsche VS-Vorspann, Originaltrailer bei der Galerie und so weiter und so fort. Ich mag die Cover-Gestaltung. Also ich habe ja schon mal ein paar Cover-Artworks schon gesehen von dem Herrn auf DeviantArt. Kann man die auch bewundern. Und das, ich finde es gut, dass man da so fast so einen ähnlichen Weg geht wie Arrow Video, das schon ein paar Jahre tut.
Genau, ähnlich schönes Cover und auch in die gleiche Richtung schlagend ist The Black Torment von Robert Hartford Davis. Wir haben hier also wieder einen weiteren Gruselklassiker für uns, natürlich neu aufbereitet und wieder mit immensen Extras versehen, wo sich die große Filmwissenschaftler-Elite auch älter und jung in Personen von Dr. Rolf Giesen, Dr. Gerd Naumann und Professor Dr. Markus Stiegeleger versammelt haben, um hier auch was, entweder Booklet, Audiokommentar oder Featurette beizutragen. Also selbst wenn der Film am Ende gar nicht so gut ist, diese Extras machen das auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte Geschichte. Auch dieses Mediabook. Und jetzt sind wir mit den Filmen durch und dann haben wir noch ein kleines Gimmick obendrauf bekommen.
Ja, wir haben noch ein kleines Heft oder Heftmagazin, bibliophobe Betrachtungen zum Necronomicon. Da kriegen wir nochmal ein schönes Heft mit etlichen Seiten und einen Haufen Hintergrundinfos und Essays zu der Usener-Anthologie. Genau. Das wird dankend angenommen, da nochmal ein bisschen Begleitmaterial zu bekommen.
Und weil wir jetzt gerechtfertigterweise 20 Minuten länger gequatscht haben, als wir das eigentlich tun wollten, werden wir noch ein paar Reviews, die wir zum Glück noch nicht angekündigt haben, wieder rausschmeißen und den Rest der Sendung dann aber natürlich mit Filmbesprechungen, wie ihr es gewohnt seid, füllen. Und ja, einer davon wird sein, ein sehr ausführliches Gespräch von Stefan und mir, die durch die Hölle gehen. Die kleineren drumherum werden wir jetzt mal gucken, was da noch alles so reinpasst.
Es kommt auf jeden Fall noch die Lisa und die Julia. Also werdet fast alle zu hören bekommen.
Genau, wie wir es uns ja vorgenommen haben, eine stimmliche Vielfalt und dort mehr Wert drauf zu legen. Und wir werden vielleicht auch wieder, wie wir es ja auch tun wollten, diese Überleitungen mehr und mehr etablieren, dass auch zwischen den einzelnen Beiträgen nicht so ad hoc der nächste dann losgeht, sondern dass vielleicht der Tobi, vielleicht ich immer noch ein paar Worte zu sagen, um dann genüsslich in den nächsten Podcast überzuleiten.
Genau.
Viel Spaß beim Hören.
Hallo Lisa.
Hallo.
Wir sprechen heute über Fruitvale Station. Das ist unser Beitrag zum Thema Black Lives Matter. Ich habe den dir empfohlen zu schauen. Ich habe den vor ein paar Jahren schon geguckt, weil ich so in der Rückerinnerung empfand, dass der am ehesten diese ganze Thematik um George Floyd vielleicht am nächsten dran ist an dieser Geschichte des Polizistenmordes an einem Schwarzen. Ja. Wie empfandest du den Film?
Erstaunlich und schreckhaft realistisch. Mhm. Weil wir hatten ja vorher schon mal ein bisschen gesprochen, wie wir das Thema aufgreifen können. Und da haben wir vor allem so über Filme gesprochen wie Green Book oder Black Landsman, die halt einfach so ein bisschen schon in die, ich glaube, 60er, 50er zurückgreifen. Und ich glaube, dass viele Leute denken, dass das Thema Rassismus abgehakt ist. Aus welchem Grund auch immer die Leute das glauben, aber es ist leider so. Und dieser Film, Fruitvale Station aus dem Jahre 2013, greift dieses Thema in der Moderne richtig gut auf und zeigt, dass auch heutzutage mehr denn je eigentlich gegen Rassismus gemacht werden sollte.
Genau, im Grunde kann man sagen, dass dieser Film auf einer wahren Begebenheit beruht, nämlich ebenfalls einen Mord an einem schwarzen Mann durch einen Polizisten, der in San Francisco, in einem Vorort von San Francisco im Jahre 2009 passiert ist. Das ist noch nicht so lange her, wenn ich ehrlich bin. Und man sieht halt, dass sich das durch die amerikanische Geschichte zieht wie so eine Perlenschnur. Und dass offensichtlich das Thema Rassismus einfach immer noch nicht richtig aufgearbeitet wurde und immer noch latent da ist und vor sich hinschwelt. Genau, wir werden sehen, ob sich in Zukunft was ändert, aber
wir hoffen es.
Ah, genau. Okay, bei Fruitway Station vielleicht so viel dazu. Es ist nicht gespoilert, wenn wir sagen, dass dieser schwarze Mann ermordet wurde, weil der Film im Grunde auch damit anfängt, mit einem Handyvideo, so ähnlich jetzt auch wie bei George Floyd, was jemand gedreht hat, als er dort in dieser S-Bahn-Station getötet wurde.
Es wurden die Originalaufnahmen gezeigt am Anfang und danach wurde der Film.
Im Grunde ein Porträt über den Oscar Grant in diesem Fall, was er für ein Mensch war und die, wie viele Stunden, das ist glaube ich 24 Stunden vor seinem Tod werden im Grunde uns gezeigt.
Genau, es werden chronologisch 24 Stunden vor seinem Tod gezeigt. Der Tod, der ist ja in der Neujahrsnacht passiert. Mhm. Das macht den Film wahrscheinlich auch in der Hinsicht so emotional, zusätzlich emotional noch, weil wirklich, es sind ja alle ziemlich euphorisch, hier Happy New Year und ich hoffe, ihr kommt gut rein und das zieht sich dementsprechend halt auch durch die 24 Stunden mit durch.
Der Film erzählt episodisch, also er greift sich so ein paar Momente aus diesen Erlebnissen von Oscar heraus. Wir sind auch immer bei Oscar, also die Kamera ist eigentlich immer bei ihm. Wir bekommen halt so ein paar Momente gezeigt, ne, was er überhaupt für ein Mensch ist, dass er eine kleine Tochter hat, dass er aber mit der Mutter, der Tochter schon zusammen lebt, aber dass es nicht ganz einfach ist, dass er gerade seinen Job verloren hat und dann kommt raus, dass er im Knast gewesen ist.
Genau.
Dass seine Mutter hat auch noch Geburtstag in diesem Silvestertag und genau, dass es da auch Probleme gab mit der Mutter, die aber offensichtlich wieder gelöst sind. Das sind so alles Momente, die wir zu sehen bekommen. Und es ist ziemlich nah an so einem Dokumentarfeeling dran, finde ich.
Ja, halt auch durch diese chronologische Erzählweise, finde ich. Das macht besonders viel aus und man ist auch wirklich bei der Person die ganze Zeit mit dabei und verfolgt mit diesem Oscar Grant halt auch immer so den Tag und was passiert jetzt und jetzt ist das und jetzt ist das und das sorgt halt auch so ein bisschen dafür, dass man sich auch vielleicht so ein bisschen in die Person hineinversetzen kann.
Was hast du denn für ein Gefühl, was er so für ein Mensch gewesen sein könnte, also was der Film uns versucht nahezubringen?
Halt einfach genau so ein Mensch wie alle anderen auch. So, also niemand Außergewöhnliches aufgrund der Hautfarbe. Er hat gute Momente im Leben, er hat schlechte Momente im Leben. Auf der einen Seite war er im Gefängnis, ja. Auf der anderen Seite hat er eine Tochter, um die er sich liebevoll kümmert. Und es sollen halt einfach verschiedene Facetten von diesem Oscar Grant aufgezeigt werden, um wirklich klarzumachen, ja, das ist ein US-amerikanischer Mitbürger gewesen, der halt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort bei den falschen Leuten war.
Mhm. So ähnlich empfinde ich das auch. Also manchmal hat er so ein paar Seiten der Film gezeigt von ihm, wo ich dachte so, was für ein Idiot.
Ja.
aber genau, auf der anderen Seite auch immer hat er auch was Liebevolles gehabt. Und ich gebe dir recht, also das ist ein richtig gutes Persönlichkeitsprofil, weil wir alle haben unsere guten und schlechten Seiten. Und
richtig.
Was ich dann an diesem Film auch besonders gut fand, ist, wir wussten ja im Grunde, worauf das hinausläuft. Es gibt so einen Moment, wo er dann bei der Geburtstagsfeier von seiner Mutter Wanda ist, ziemlich cool gespielt von Octavia Spencer, die kennt man ja mittlerweile aus sehr vielen Filmen, die ist großartig. Und sie überredet ihn doch, das Auto stehen zu lassen und die Straßenbahn zu nehmen oder S-Bahnen, damit er dann trinken kann auf diesem Silvesterparty, ne? Das ist besser, wenn du mit der S-Bahn fährst, da ist es sicherer, sagt sie ja noch zu ihm. Und wir wissen aber eigentlich ja schon durch diesen vorangegangenen Handy-Ausschnitt, was passieren wird. Und dadurch baut sich so Stück für Stück einfach eine Spannung auf, die zum Zerreißen ist, wenn er dann am Ende wirklich in dieser S-Bahn drin ist und das Ganze kurz davor ist zu eskalieren. Das ist Wahnsinn.
Das zieht sich halt auch durch den ganzen Film durch. Allein, ich glaube, kurz nach dem Handyvideo am Anfang kam ja so, was sind deine Neujahrsvorsätze? Und ich möchte dies, ich möchte das. Und man weiß aber eigentlich schon, das wird derjenige nicht mehr erleben. Und das über knapp 90 Minuten hinweg, ja, baut halt wirklich so eine sehr unangenehme Spannung auf, die man halt aber auch nicht vermissen möchte, sage ich mal.
Na, ich denke schon, davon lebt eben der Film. Ich finde ihn sehr geschickt gemacht, weil er eben so nah an einem Dokumentarfilm dran ist, dass man halt das Gefühl hat, dass es echt so passiert. Also da gibt sich sehr viel Mühe, darin ein realistisches Bild zu zeichnen. Und weil wir das eben wissen, was passieren wird, hast du halt eben diese, dadurch entsteht eben dieses Spannungsfeld überhaupt erst. Ich glaube, wenn der Film fiktionaler angelegt gewesen wäre, mit einem richtigen Erzählplot oder sowas, dann wäre es vielleicht gar nicht so kribbelig gewesen. Ja. Also das ist so eine Reibungsfläche auf jeden Fall da, die ich auch richtig gut finde an dem Film. Und man halt das Gefühl bekommt von so einer Situation, jetzt im Vergleich mit George Floyd, wie sowas überhaupt eskalieren kann, wenn wir dann am Ende wirklich in Fruitvale Station sind und dieser Moment eskaliert mit den Polizisten und alle durcheinander brüllen und sich nicht beruhigen wollen und so weiter. Das ist Wahnsinn. Also da sitzt du eigentlich nur vor dem Film und denkst dir so, oh, Leute, beruhigt doch einfach mal, oh, könnt ihr nicht, das eskaliert gerade, merkt ihr es nicht. Und es ist wirklich keiner da, der das hinbekommt.
Ich bekomme halt auch jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denken muss, weil mich hat der Film echt ein bisschen mitgenommen. Und zwar auf halt einfach eine sehr wütende Art und Weise, weil wir leben in einer Zeit, in der eigentlich sowas nicht nur nicht passieren sollte, sondern es hat einfach nicht zu passieren. So. Und ich danke Ryan Coogler, dem Regisseur, dafür, dass er auch nicht so diese Mauer aufgebaut hat zwischen, ich drehe jetzt einen Film über einen toten Afroamerikaner und hier bin hier voll anti-weiß, so nach dem Motto, sondern der hat das eigentlich, wie es sein sollte, der hat da keinen richtigen Unterschied reingemacht. Es ist nun mal Fakt, dass zum Schluss ein weißer Bart-Polizist dem Oscar Grant aufgrund seiner Hautfarbe, das wird in dem Film dann auch nochmal aufgezeigt, erschossen hat.
Ich gehe auf jeden Fall mit. Also es gibt in dem Film eben diesen Moment, wo die alle noch in der S-Bahn drin sind. Da gibt es so ein bisschen Probleme und die Bahn stoppt und die werden herausgebeten, die Leute, die eben an diesem Konflikt und so weiter beteiligt gewesen sind. Und Oscar in dem Fall versucht sich da in der Masse ein bisschen zu verstecken und nicht mit rauszugehen. Und da kommt ein Polizist und fischt ihn, weil er dunkelhäutig ist, aus der Menge raus. Also das ist dieses Bild. Ja. Der Polizist weiß ja nicht, was in der S-Bahn passiert ist vorher und wer an dem Konflikt beteiligt war und wer nicht. Aber er guckt ihn an, er sieht, dass er schwarz ist und er fischt ihn raus. Das ist der Moment, also das ist da, wo ich mit dir komplett mitgehe. Und das ist ja auch was anderes. Die Schwarzen sind ja seit so vielen Jahren, die Afroamerikaner, Teil der Bevölkerung. Sie sind ja nicht irgendwie gestern ins Land eingereist, ne, als Flüchtlinge, sondern die sind Teil der Bevölkerung schon viele, über 100 Jahre, 200 Jahre, 250 Jahre, irgend sowas. Ja. Und sind immer noch Menschen unterster Kategorie. Also du bist aufgrund deiner Hautfarbe weniger wert, das ist definitiv ein Fakt.
Und ich glaube, für uns ist es halt einfach nur, oder sollte es jetzt Priorität sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit dem Thema Rassismus, und zwar nicht nur mit dem Thema, gibt es hier Rassismus oder nicht, sondern wie fühlen diese Leute?
Was meinst du denn, kann Fruitvale Station einen Beitrag leisten in der Rassismusdebatte, die gerade aktuell kursiert? Also könnte man den da nutzen, um...
Also ich empfehle auf jeden Fall allen Leuten, die zum einen so selber so ein paar Struggle haben, als auch Leuten, die einfach nur sehr interessiert sind an dem momentanen Thema, sich den Film anzuschauen. Der Film macht sehr viel mit Emotionen und um die geht's halt auch so ein bisschen, weil durch Emotionen fangen wir halt auch an, so ein bisschen nachzudenken. Und dadurch kann ich in der Hinsicht den Film erstmal grundsätzlich allen, die Interesse haben und allen Leuten, die auch so ein bisschen anti sind, einfach so ein bisschen den Film erstmal ans Herz legen. Ich glaube aber nicht, dass der Film großen Einfluss vor allem auf politische Entscheidungen oder sonst was haben wird.
Aber ich denke mal, zumindest kann man vielleicht mit Oberstufenschülern den Film einmal schauen und das Thema aufgreifen.
Genau.
Und anhand des Filmes vielleicht ein bisschen aufarbeiten. Weil wie gesagt, er ist ja wirklich sehr nah an der George Floyd-Geschichte dran.
Und auch nicht erst in der 12. Klasse, wenn man schon so ein paar Meinungen hat, sondern wenn man noch auf der Meinungsfindung ist. Und ich hoffe, dass dann im Laufe der Zeit wirklich Toleranz und Akzeptanz irgendwann mal wieder wertbare Begriffe sind.
Ja, im Moment kann man den auf Netflix anschauen. Übrigens hat Netflix zu dem Thema Black Lives Matter eine ganze Filmreihe zusammengestellt. Sehr zu empfehlen,
ja,
sich da durchzuschauen. Danke dir, Lisa.
Bitte, bitte.
Okay, kommen wir von Food Tour Station zu einem Feel-Good-Movie, das mit dem Zuschauer auf eine kulinarische wie auch kulturelle Entdeckungsreise geht. In Zeiten von Corona, Foodtrends und ASMR-artigen Konsumieren von Speisen auf YouTube legte Benedict John Favreau's 2014er Kiss the Cook, so schmeckt das Leben, in den Blair. Ob ihm die Story mundete, erfahrt ihr nach einem kurzen Werbejingle der Nostromo-Verschwörung, die demnächst mit uns gemeinsame Sache macht.
Hallo, mein Name ist Sebastian und gemeinsam mit meinem Kollegen Fred sind wir die Nostromo-Verschwörung. Wir sind ein Filmpodcast aus Leipzig und Berlin und sprechen zweimal im Monat über einen Film unserer Wahl. Wir lieben den Genrefilm. Wir mögen Arthouse genau wie den Hollywood-Blockbuster. Wir freuen uns über kleine Indie-Produktionen und scheuen uns auch nicht vor dem Abseitigen. Wenn ihr mit uns tiefer in die Welt des Films abtauchen wollt, dann schaut im Podcatcher eurer Wahl nach der Nostromo-Verschwörung. Und wem das aber noch nicht reicht, darf sich hier auf Deep Red Radio über ein neues Kurzformat mit uns freuen. Viel Spaß beim Hören.
Zeit, in der uns Corona gesellschaftlich geißelte, ließ uns unser Radionaut Stefan an seinen Kochkünsten bei Facebook teilhaben, indem er regelmäßig häufig präsentierte, was in seinem Hause zubereitet und gespeist wird, und erhielt von der Community Anerkennung und auch Lob, vor allem für das Geschirr. Essen und Kochen ist zu einem Trend geworden, dass der Mensch nicht nur isst, um den faustgroßen Hohlkörper in seinem Bauch auszufüllen, wurde über Jahrhunderte bewiesen, in denen sich überall auf der Welt traditionelle und regionale Geschmäcker in Speisen evolutionierten, die zu einer in einem Menschenleben nicht verzehrbaren Vielfalt zu erleben sind. Mit Trend ist dabei gemeint, dass man anderen gerne mitteilt, was man isst und dazu trinkt und dass das Kochbuch aus Mamas Regal jetzt ein jugendlicher Foodblog im Internet ist. Ein Teil dieser Genuss-Sharing-Generation ist der Foodtruck, der vor einigen Jahren in Deutschland zu einer Renaissance führte. Street Food nennt man das, Essen, das auf der Straße gekocht und gegessen wird. Ein bisschen ist es der Hohn für jeden Obdachlosen, der darin seinen Alltag sieht, genauso wie man beim Genießen von Essen nicht generell darauf gestoßen werden möchte, dass es auch die gibt, die mit leerem Magen ins Bett gehen müssen. Aber dies ist kein Beitrag zu einer notwendigen Grundsatzdiskussion, sondern zum Film Chef, der in Deutschland mit dem Kochschürzenaufdruck Dauerbrenner Kiss the Cook betitelt wurde. Essen, das aus Kraftfahrzeugen serviert wird, ist natürlich nichts Neues. Und auch ich stehe persönlich der Streetfood-Neuinterpretation wegen seiner angereicherten Hipness-Attitüde eingeschränkt gegenüber, denn mir hat schon immer ein zweirädriger Klapperwagen genügt, an dem mäßige Currywurst und Schultheißbier gereicht wurde. Und so ist es auch bis heute noch. Jedoch zeigt der Zulauf und das Interesse an dem edleren, meist bedächtiger kreierten Fastfood-Angebot, dass es berechtigt ist. Und das ist auch gut so. Jon Favreau verfilmt seine Leidenschaft zum Essen in Kiss the Cook. Schrieb, produzierte, inszenierte und spielte. Zweifelsfrei ein Wunschprojekt, dem er später auf Netflix eine entsprechende Doku-Reihe folgen ließ. Mit seiner Arbeit an Iron Man legte er Grundsteine für das Marvel Cinematic Universe, in dem er auch als Chauffeur von Tony Stark visuell in Erscheinung trat. Seine Verbindung zum MCU-Cast ist sichtbar, denn mit Scarlett Johansson und Robert Downey Jr. konnte er zugkräftige Mimen in kleinen Rollen gewinnen für seinen Film. Als Feel-Good-Movie ausgerufen, vermag der Film auch nichts als das zu vermitteln. Ein schöner, leichter Film über den Verlust der Orientierung, der Sackgassenflucht und Neuausrichtung des Lebens, des Jobs und die Wiederentdeckung von Wurzeln und Wünschen. Wie Rocky oder Karate Kid, nur mit Futter. Und das funktioniert. Denn Appetit hat man in jedem Fall nach Ansicht des Films. Und egal, was hier alles aufgetischt wird, das gegrillte Käsesandwich mit Cheddar habe ich mir nach Bedienen der Pausentaste gleich selbst gemacht. Da ich noch Cheddar und Weizenbrot da hatte. Natürlich kein optischer Vergleich zum Meisterwerk im Film, aber das war den Geschmacksknospen auch nicht wichtig. Neben dem falschen und richtigen Umgang mit sozialen Netzwerken lernen wir vom Favreau gespielten Chefkoch Carl Casper, der aufgrund einer schlechten Kritik seinen Posten in einem noblen Etablissement verliert und mit kubanischen Fingerfood-Delikatessen bei einem Roadtrip seine Existenz neu erforscht, ein besserer Familienmensch zu sein. Sich nach dem Ausrasten auch zu entschuldigen und zu lernen, mit der eigenen infantilen beschränkten Sichtweise besser umzugehen und diese zumindest ansatzweise unter Kontrolle zu bringen. Und wenn der Sommer heiß und schwitzig wird, streuen wir, die Sackträger des Planeten, uns einfach Speisestärke auf die Eier. Man kann viel mitnehmen, aber nicht alles ist ratsam. Was allerdings ratsam ist, und hier profitiere ich von meinem schon fast ein Jahrzehnt zurückliegenden Besuch auf Kuba, geht hin und kauft Kochbananen, schneidet sie in hauchdünne Scheiben und frittiert sie bei Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen in der Küche in einer Pfanne mit Öl. Eine feine Sache. Kiss the Cook ist das, was auf der Verpackung steht. Einer der besten Kochfilme aller Zeiten. Diese Werbezeile aus der L hat sich das Label Koch Media sicher mit einem Grinsen aus Backcover gedruckt. Ja, er ist ein Gute-Laune-Film, weil er die richtigen Hebel zu bedienen weiß und schwungvoll mit gut platzierten, aber nicht aufdringlichen Witzen umgesetzt ist. Das macht Spaß und Hunger und Lust, mal wieder was anderes zu essen oder zu kochen.
Nun wechseln wir von der kurzweiligen Unterhaltung zu einem ausgiebigen Filmgespräch zu Michael Cimino's zweiten Langfilm Deer Hunter, die durch die Hölle gehen, aus dem Jahr 1978. Max und Stefan sichteten vor einiger Zeit das dreistündige Kriegsdrama, das vor allem einen kritischen Blick auf die amerikanische Gesellschaft warf, und sprechen in gut 40 Minuten über die Relevanz des Filmes, das Handwerk dahinter und mögliche Ecken und Kanten, die ein 40-jähriges Epos schon einmal bekommen kann.
Woran erkennt man, dass man verrückt ist, oder besser gesagt enger gefasst filmverrückt, wenn man an einem sonnigen Junitag bei 25 Grad sich 10.30 Uhr trifft, um einen Film zu schauen, der jetzt natürlich auch nicht nur irgendein Film ist, sondern auch mit 3 Stunden erstens von der Laufzeit her keine leichte Kost ist und vom Inhalt schon mal gar nicht. Aber da Stefan und ich sitzen jetzt hier gegenüber und haben uns das schon lange mal vorgenommen. Jetzt hat es endlich mal geklappt, die durch die Hölle gehen zu gucken. The Deer Hunter. Und wir haben den beide vorher schon irgendwann mal mindestens einmal gesehen, aber es war schon wieder ganz schön weggerutscht. Und vor allen Dingen auch bei mir. Und das ist ja so ein Film, wo man eine sehr spezifische Szene oder einen sehr speziellen Teil des Films im Kopf behalten hat, zumindest geht es mir so, und den Rest, naja, so ein bisschen zur Seite geschoben. Wir haben uns jetzt vorgenommen, maximal so eine Dreiviertelstunde zu sprechen und wollen das auch ein bisschen unterteilen, sodass es auch nicht so wild durcheinander geht. Als erstes wollte ich sowieso festhalten, dass ich glaube, dass Stefan ist wesentlich doller in der Materie drin. Deswegen versuche ich jetzt hier so ein bisschen den fragenden Stellen Moderator zu machen und der Stefan macht den Experten, sowohl was den Deer Hunter an sich angeht, als auch so ein bisschen das Gesamtwerk von Cimino. Und jetzt will er schon gleich das erste Mal das Mikro.
Ich möchte eigentlich noch anschließend sagen, dass ich erstmal sehr glücklich bin, dass wir nach Nothing jetzt mal wieder ausführlich, nach langer Zeit mal wieder in Ruhe über den Film sprechen können. Und Filmverrückt ist natürlich ein schön ausgedrückt, aber ich glaube, Bong Joon-ho war es, der letztens gesagt hat auf Frage, wann er Filme guckt. Und er gesagt, immer wenn er ausgeschlafen ist, vormittags guckt er sich in Ruhe 2-3 Stunden einen Film an oder abends zu müde ist. Und ich muss sagen, dass wir, ob unsere Arbeit, Max, sowohl ich als auch Familie, uns einfach mal diesen Tag Fenster reingeplant haben, weil einfach Abend Kinder und Familie, und das ist dann jetzt einfach schöne 3-4 Stunden, wo man mal in Ruhe über den Film sinnieren kann. Also wir machen das nicht jeden Tag.
So soll das in der Tat nicht klingen, aber wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, irgendwie abends mich 22 Uhr hinzusetzen, greift man ja doch eher selten zu einem Stoff wie The Deer Hunter, der ja ein einziger großer Kontrast in sich ist. Aber bevor wir zum Film kommen, wollte ich dich halt nochmal fragen, das ist ja ein Regisseur, Michael Cimino, der, wenn man jetzt nur ganz quantitativ drauf guckt, auf seine Vita, steht da gar nicht so viel drin, verglichen mit anderen, aber natürlich ist es enorm wichtig. Und ich habe jetzt nur gelesen, dass es eigentlich, es war sein 2. Film erst, aber man sagt eigentlich auch schon der Höhepunkt, weil danach mit seinem 3. hat er sich dann so doll verschissen bei den Studios, zumindest aus kommerzieller Sicht, Heaven's Gate, dass danach ihm keiner mehr Geld gegeben hat und es kamen nur noch so ein paar kleine Produktionen hinterher. Warum findest du, ist er trotzdem so ein wichtiger Mann, auch für diese Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mit den Filmen, die er dann gemacht hat?
Ja, du hast das schon ganz richtig gesagt. Also man kann auf dem Bierdeckel seine Filmografie schreiben. Das klingt erstmal nach wenig und muss ja aufpassen, der hat ja zu Lautlos im Weltraum und Callahan, dem 2. Dirty Harry, die Drehbücher mitgeschrieben und war da beteiligt und dann aber regiemäßig mit dem Clint Eastwood-Film mit Jeff Bridges, Thunderbolt und Lightfoot, Die Letzte beißen die Hunde. Ein schönes Regiedebüt, auch schon mit Wilmos Sigmund, mit dem Kameramann zusammengearbeitet. Und dann kam eben The Deer Hunter, wo er eben als Wunderkind gehandelt wurde, 5 Oscars, eigentlich so der größte in dem Moment in Hollywood. Dann kam sein Überwerk Heaven's Gate, in dem er das Studio United Artists eigentlich in Ruin getrieben hat. Also 1,5 Jahre lang gedreht und dann war es aus und dann hat ihm kein Studio mehr Geld gegeben, dass er dann doch noch geschafft hat, eigentlich den Kultfilm zu drehen, Im Jahr des Drachen mit Mickey Rourke. Ein klasse Film, toller Film, der auch noch ein gewisses Budget aufweist, 85 und eigentlich... Und der war auch ein medioker Erfolg und dann war es aber vorbei, dann hat er Der Sizilianer und 24 Stunden in seiner Gewalt wieder mit Mickey Rourke, dann Sizilianer war mit Christopher Lambert und dann kam noch Sun Chaser mit Woody Harrelson 96, die 3 letzten Filme hat er selber produziert und das war's dann. Und dann kam nie wieder irgendein künstlerisches Großwerk. Warum ist er doch bedeutend? Wie ich schon gesagt hatte, New Hollywood, also spätes New Hollywood, man sagt ja gemeinhin, das war 76 vorbei, na, so mit Taxi Driver vielleicht. Manche strecken das immer noch eben bis Heaven's Gate. Auf jeden Fall kommt er aus der Schiene Autorenfilmemacher, die ihren Stoff unter Kontrolle hatten und genau ihre Vision verfilmen wollten. Und Michael Cimino wollte sich da selten reinreden lassen. Und bei The Deer Hunter kam halt alles glücklich zusammen, muss man sagen, weil Hollywood hatte auf den ultimativen Antikriegsfilm Vietnam gewartet. Und das war halt eben sein Projekt oder das von Coppola Apocalypse Now. Aber weil bei Coppola es monatelang Verzögerungen gab und Cimino das hier mit Deer Hunter noch im Griff hatte, was er bei Heaven's Gate ja nicht mehr im Griff hatte, den pünktlich abzuliefern, war er das Starkind in der Zeit, also 5 Oscars eben, wahnsinnig tolle schauspielerische Leistungen, Höhepunkt auch in De Niros Karriere, 2 Jahre vor Raging Bull dann noch. Das war eine Glanzzeit und dann ging es halt, so schnell wie er gestiegen ist, ging es halt bergab. Das war jetzt vielleicht Produktionshintergrund technisch, aber er hat eine unglaublich tolle Bildsprache. Also die Bilder, die er kreiert mit Wilmos Sigmund, also in allen 3 Filmen, Die letzten beiden sind Die Hunde, Deer Hunter und Heaven's Gate. Das sind unglaublich toll durchkomponierte Bilder. Und naja, bei Heaven's Gate streiten sich schon die Geister, ob da das Epos und der Umfang und die Bilder im Vordergrund stehen und die Story zurückweicht. Hier bei Deer Hunter stimmt das noch alles. Da ist intensive Story, ganz packend, du bist ganz nah dabei und trotzdem ganz edle Bilder. Er war einfach ein toller filmischer Erzähler, ganz eindeutig, ja.
Es ist eine sehr geradlinige Geschichte, also hier gibt es keine Zeitsprünge, auch wenn man, wie wir selber gemerkt haben, beim Gucken manchmal dachte, ist das was und wann, wo war das jetzt verortet von Sachen, die man dann doch zwischendurch vergisst, aber es geht halt, du hast gesagt, das ist ein dreigeteilter Film und wir haben das dann immer relativ genau mal nachgemessen, wo die Handlung dann letztendlich sich zuträgt, nämlich am Anfang in Amerika, dann die Kriegsgeschehnisse in Vietnam und dann ist es wieder zurück in Amerika mit dem kurzen Abstecher dann nochmal an den Ort der Handlung. Und ich habe mir mal so ein bisschen auch aufgemalt, wenn man es jetzt mal vom Linearen wegnehmen wollte, dass man es auch irgendwie mit einer Parabel ganz gut beschreiben könnte, die filmische Handlung, weil es beginnt ja im Prinzip mit der, wir setzen jetzt voraus, dass die meisten irgendwie schon den Inhalt so ein bisschen kennen, brauchen wir da jetzt nicht mehr so drauf eingehen oder machen es nebenbei, dass wir quasi in der russisch-orthodoxen Gemeinde in Pittsburgh, also so einer klassischen Stahlwerkerstadt in den USA, die davon gelebt hat und auch besonders auch heute und jetzt noch sehr darunter zu leiden hat, dass das so ein absterbender Industriezweig ist, damals noch auf so seinem, ihrem Höhepunkt, haben wir halt dort so 5, 6 Freunde, je nachdem, wie man es jetzt zählen möchte, die halt durch die Arbeit verbunden sind, aber auch durch ihre Gemeinde, alles so mit russisch-orthodoxen Hintergrund. Einer von diesen heiratet, aber gleichzeitig merkt man auch schon, obwohl das alles noch sehr positiv gehalten ist, die wissen alle noch nicht, worauf es hinausläuft, was ja bis zu jedem Krieg in Vietnam eigentlich so war, weil das war ja dann doch erst der erste, der medial so mitverfolgt werden konnte. Vorher konnte man sich das immer noch so ein bisschen reinwaschen und das Veteranentum und Krieg ist was Gutes und was Nützliches. Aber hier waren wir noch so, die wussten noch nicht, was kommt. Deswegen unglaublich komisch für mich zu sehen, dass man das so zusammen zelebrieren kann, diesen Abschied, diese Verabschiedung nach Vietnam und die Hochzeit. Und noch einer, der da geheiratet hat, war ja noch einer von den dreien. Ne? Das sind John Savage, Robert De Niro und Christopher Walken, die drei, die da aufbrechen. Und dann kommt eine Jagdszene nochmal, natürlich ganz wichtig für den Film, die Szene schlechthin, weil es ja auch der Titel ist, dann haben wir diesen Vietnam-Teil und dann kommt quasi so die Rückkehr auch wieder irgendwo mit einer Jagdszene und am Ende ist es so eine Beerdigung, also das ist so wie eine Parabel und fast schon, naja, so ein schließender Kreis, wenn man die noch oben zusammendrücken würde, von daher sehr eindeutig, linear einerseits, andererseits auch ein Kreis, ja.
Kreis trifft's gut. Ich wollte nochmal aufzeigen, das ist ja kein Kriegs-Action-Film sowieso nicht und das ist ja ein Antikriegsfilm. Jeder Kriegsfilm in der Phase oder generell jeder Kriegsfilm wird ja als Antikriegsfilm behandelt. Hier wird's halt deutlich, Cimino hat ja auch gesagt, das Zitat habe ich erst kürzlich gelesen, er wollte eigentlich keinen Vietnam-Kriegsfilm machen, sondern er wollte einen Film machen über amerikanische Gesellschaft, amerikanische Bevölkerung, Bürger, deren Auswirkungen des Vietnamkriegs auf ihr Alltagsleben spürbar ist. Und es sind ja satte 70 Minuten, die er erstmal diesen Schauplatz etabliert, Pittsburgh, die Arbeiterstadt, 70 Minuten. Und dann gibt es einen ganz unvermittelten Schnitt, nicht mal irgendwie die fliegen weg und Schnitt auf einen Helikopter im Dschungel, sondern wirklich, die stehen noch da und dann gibt es einen Schnitt und die liegen schon im Dschungelgras und blutig und kämpfend. Ganz rabiater Schnitt, dann sind die exakt, so wir haben mitgezählt, 45 Minuten in dem Krieg. Und dann gibt's quasi so eine Art Entkommen und dann sind die wieder 45 Minuten, eigentlich schon diese große Rückkehr in die Arbeiterstadt. Der Film spielt eigentlich so 2/3 gar nicht in Vietnam, ne? Und arbeitet das auf, dieses ganze Umfeld, was dort auf die Bevölkerung, was es für Auswirkungen hat. Und da spielt natürlich Verlust eine Rolle, Freundschaften, Familienstrukturen. Dieser anfängliche Abschied, den du angesprochen hast, ist ja noch so ein heroischer. Ne? Die sagen noch so ganz salopp, so war ja auch das Empfinden. Wir beginnen den Vietnamkrieg, dieses idiotisch verspielte, ja, mach ein paar für mich mit kalt, total krass und so als Spaßfaktor. Und dann kommt halt wirklich dieser rabiate Schnitt und du siehst erstmal, wie eine asiatische junge Mutter, also wie vietnamesische junge Mutter mit ihrem Baby von einem nordvietnamesischen Gegner zerfetzt wird. Also das kommt innerhalb von einer halben Minute, wirst du mit solchen schlimmen Bildern konfrontiert im Dschungel, dass du erstmal geschockt bist und genau diesen Effekt möchte haben. Und ja, du kannst ein bisschen weiter berichten, was erzählt er dann? Die Freunde sind dann noch eigentlich zusammengepfercht, also sind noch zusammen, verlieren sich dann aber mit der Zeit. Und dann kommt diese erste Schlüsselszene, dieses Roulette. Ne?
Genau, also wo das bei Vietnam einsetzt, sehen wir erstmal nur von den uns bekannten Figuren Robert De Niro's Part, Michael, der erwacht, um ihm herum alles tot und dann die von dir geschilderte Szene, nachdem noch so eine Handgranate in so einen mit Menschen voll besetzten Tarnraum geworfen wurde. Und ihm kommt dann aber irgendwie Hilfe zu eilen, nachdem er dann auch mit einem Flammenmäher ähnlich grausame Sachen macht, nur in die andere, Flammenwerfer ähnlich grausame Sachen macht, nur in die andere Richtung. Und dann sind die drei, die sich da doch sehr überraschend wieder über den Weg zu laufen scheinen, wieder zusammen. Und dann sieht man aber, wie das Unheil, auch sehr schön inszeniert und gefilmt, nur sehr dezent. Sie sind da, haben das Dorf eigentlich vermeintlich unter Kontrolle, aber man sieht dann so einen Hang, ganz viele, so einen ganzen Trupp, Bataillon, ich kenne mich in der Kriegssprache schlecht aus, runterkommt. Und da schwant einem schon Böses, ohne dass er das da direkt ausführt in der Szene. Aber im nächsten Moment schneidet die Szene dann um und dann hat man dann schon das, was einem, glaube ich, am prägendsten im Gedanken bleibt von dem Film, diese Szene, wo dann an diesem Fluss, ich weiß gar nicht, Saigon River, diese kleine Vorposten ist, wo die Gefangenen, die amerikanischen und die südvietnamesischen GIs da in diesen Wasserkäfigen gehalten werden und die nordvietnamesischen Soldaten sich dann einen Spaß draus machen, einen nach dem anderen beim russisch Roulette zu verheizen und darauf dann setzen. Und das ist natürlich das habe ich selber gemerkt, wie auch gut das hervorgerufen ist mit diesen langsamen 70 Minuten vorher und dann kommt dieser Kontrast, wie der Puls und auch so die Aufmerksamkeit extrem hoch geht und auch schon nur beim Gucken, obwohl man nicht dabei ist, so dieses eigene, naja, ich will es jetzt nicht überdramatisierend, Überlebensinstinkt da angeht, aber das ist schon so, da passiert mit einem was und das ist natürlich höchst beabsichtigt auch vom Regisseur.
Das Körperliche kann man schon so sagen, das ist affektiv, das berührt dich ganz stark und so sollte das auch diese Wirkung sein. Du wirst halt in diese Höllenszenario mit hineingeschmissen. Also ich finde das ein umständlicher deutscher Titel, aber er passt schon irgendwie auch. Es ist auch ein eingängiger deutscher Titel, der schon Berühmtheit erlangt hat, die durch die Hölle gehen. Diese Flammen- und Feuersprache beginnt ja schon am Anfang in diesem Stahlwerk, wo du Schweißbrenner und Feuerglut siehst, also bei ihrer üblichen harten Arbeit. Und dann gibt es diesen Flammenwerfer-Szene mit Robert De Niro im Dschungel, also auch wieder Feuer. Das zieht sich auch so dieses Feuer, Blut, Todesbilder, das zieht sich auch so durch den ganzen Film. Aber trotzdem muss ich mal sagen, das ist ja hier auch kein rasanter Kriegs-Action-Film, sondern das ist eigentlich relativ ruhig die ganze Zeit. Und wie du gesagt hast, dieser Kontrast, der macht's eben aus. Und wir wollten noch am Anfang vielleicht noch sagen, Cimino ist jemand, der besonders Wert drauf legt auf diesen Immigrationshintergrund der USA. Das ist nicht jetzt einseitig. Wir hatten das vorhin diskutiert, so typisch die italienischen Einwanderer oder die britischen Einwanderer, sondern bei ihm sind verstärkt osteuropäische Einwanderer spielen eine Rolle. Und wie du sagst, diese russisch-orthodoxe Hochzeit, gibt's ja auch eine Szene später, wo Christopher Walken im Lazarett gefragt wird, wie heißen Sie? Und ich sage jetzt einfach, er heißt letztens hat man den Komponisten, er hieß jetzt anders, Stostakovich. Und dann fragt der andere, was sind das für ein Name? Und dann bewusst kurze Pause und sagt, das ist ein amerikanischer Name. Ja, also es hat auch ein Heaven's Gate, wo quasi die eigentlich bösen britischen britischen Einwanderer, die das schon etabliert haben, Jagd auf die osteuropäischen weißen Einwanderer machen, also jenseits der Natives, sondern dieser innere Krieg, dass eigentlich die osteuropäische Einwanderungsgeschichte immer so ein bisschen weggeblendet wurde. Und es kommt bei ihm in Deer Hunter, so mit der Tradition, mit diesem soziokulturellen Hintergrund und bei Heaven's Gate sehr stark raus, dass er diesen Melting Pot, diese Vielfalt, kulturelle Vielfalt eben darstellen will. Und dafür nimmt er sich sehr viel Zeit, eben in den ersten 70 Minuten, dieses normale Leben darzustellen, was die so machen. Und das schweißt uns natürlich an die Figuren ran. Wir lernen die alle ganz ausführlich kennen. Wir wissen, wer Nick ist. Wir wissen, wer Steve ist. Der Bräutigam, dann der von John Cazale gespielte, so ein bisschen Taugenichts, der immer Blödsinn macht. Und dann auch dieser entscheidende Twist zwischen der Figur von John Cazale und Robert De Niro, wo Robert De Niro ihn auch so psychologisch ein bisschen fertig macht, weil er der absolute Loser ist. Eigentlich sind sie ja Freunde, aber auch diese inneren Spannungen schon zwischen den Freunden. Und die bleiben ja bis zum Schluss wichtig in dem Film.
Genau, bei der Hochzeit, bei der russischen, wo man ja auch einen total coole Mischung findet, wie es ja eigentlich auch sein sollte, dass das halt alles mit diesen russischen Wurzeln und mit den spezifischen Tänzen und dann saufen die alle viel, was jetzt nicht russisch spezifisch ist, aber vielleicht auch eher für die Zeit, aber und die Namen und die Art der Zeremonie bei der Hochzeit und dann trotzdem alles unter diesem Serving God and Country Proudly Banner und mit wo es dann trotzdem alle vielleicht auch unterschiedlicher Herkunft, aber trotzdem geht's halt für die eine Sache, wie gut die jetzt am Ende ist oder nicht, das muss jeder selber für sich beurteilen, in diesen Krieg. Und so positiv natürlich auch die Hochzeitsszene, jetzt springen wir doch ein bisschen, in der Geschichte inszeniert war, gibt's da schon auch immer so ein paar kleine Punkte auf so ein böses Foreshadowing. Ich meine, jeder von uns rückblickend weiß, dass da nichts Gutes auf sie gewartet hat, aber in dem Film wissen die es ja noch nicht. Aber er baut so geschickt Sachen ein, wenn dann so ein Vietnam-Veteran oder ein Kriegsveteran in Uniform reinkommt und die sind schon alle sehr betrunken und euphorisiert von dem, was sie da vor sich haben und wollen mit ihm anstoßen und wollen ihn zu irgendwas befragen und er lehnt das total ab und zeigt damit eigentlich schon, ohne dass er irgendwas sagt, seine Anti-Haltung gegen den Krieg, weil er die Erfahrung schon gemacht hat, die später machen werden. Und das kleine subtilere Gimmick ist noch, man muss bei dieser russischen Hochzeit zusammen aus so einem Doppelkelch trinken. Und da sagte halt auch noch vorher der Priester, der die Weiht, ja, und wenn ihr es schafft, da nichts zu verkleckern, heißt es, dass ihr immer Glück haben werdet und ein glückliches Leben. Und was aber keiner merkt, was die Kamera aber einfängt, ist, dass sie sich ihr Hochzeitskleid dabei vollmatzt. Und das ist natürlich auch schon so eine traurige Vorschau auf das, was ihr oder ihr Mann da passiert. Und gleichzeitig, obwohl wir dazu erst später kommen wollten, auch noch ein schöner Special-Effekt, der nicht funktioniert hat, weil das sollte eigentlich rein mit Preparation passieren und am Ende ging das nicht mit diesem präparierten Kelch zum Trinken. Deswegen hat Cimino, glaube ich, höchstpersönlich in der Szene diesen Tropfen da auf das Hochzeitskleid fallen lassen und dann so geschnitten, dass es am Ende keiner gemerkt hat. Und auch im Film habe ich extra drauf geguckt, weil ich das wusste, ich habe es vorher gelesen, hat das auch keiner gesehen. Also das war ja so eine dunkle Bedrohung und nicht so alle dann, oh Gott, ne?
Ja, ein kleines bisschen zurückgesprungen sind wir, um zu verdeutlichen, was für eine Wichtigkeit auch diese intensive Anfangsszene eben hat. Also das, ich muss auch jetzt mal ehrlich gestehen, ich bin da mal offen, ich habe den Film mit 14 gesehen. Damals hat ja jeder gesagt, als unsere Filmleidenschaft losging, das ist so ein Film, den musst du sehen. Oder vielleicht war ich 16, ist egal, auf DVD ausgeliehen, bei der Stadtbücherei Regensburg bestimmt noch damals. Und habe mir den Film angeschaut und ich muss auch zugeben, das war für mich mühsam als 15-, 16-Jähriger, weil ich mich ja mit solchen epischen Dramen erstmal sozialisieren musste. Jetzt als Erwachsener entfaltet so ein Film immer mehr Reife. Also diese ruhigen Passagen, diese Erzählung, da passiert ganz viel bei mir jetzt. Ich beobachte, wie die spielen, da passiert ganz viel, ja, auch wenn es unterschwellig ist und so. Das hat mich eben als Jugendlicher natürlich auch gewisserweise auch ermüdet, weil ich noch nicht diese Durchhaltekraft hatte. Ich war auch überrascht, dass das über die Kriegsszene zwar intensiv ist, und aber so kurz. Und auch dieser lange Nachklapp, diese Trauer, das habe ich als Jugendlicher auch noch nicht so nachvollziehen können, auch vielleicht politisch, was Vietnam und was die ganze Geschichte mit den Menschen gemacht hat. Erst als ich so Anfang 20 war, hatte ich das vielleicht vollumfänglich umrissen. Es ist ja auch entscheidend, wie er dann zurückkommt. Er weiß ja zum Beispiel, dass Nick zurückbleibt und sagt das erstmal auch keinem, auch nicht der Meryl Streep, die ja eigentlich in den Nick verliebt ist, aber er liebt sie ja auch. Und er verschweigt ja auch einiges. Und das fand ich auch sehr interessant, diese zweite Dreiviertelstunde wieder zurück, wo er eigentlich zurück in die Gesellschaft will, aber nicht kann. Er kann nicht normal wieder mit seinen Freunden welcome Nick, alle küssen ihn, sie nimmt ihn mit in den Supermarkt, alle wollen eigentlich wieder freundlich sein und das Leben weiterleben, aber es ist völlig klar, das funktioniert nicht. Er ist so geschädigt und so geprägt, das hat was mit ihm gemacht. Und genau da verfolgt Cimino konkret sein Ziel, diese zerstörten, innerlich zerstörten Menschen zu zeigen. Und dann auch äußerlich mit Steve, dem Bräutigam, der ja dann beinamputiert im Rollstuhl sitzt. Der kommt ja auch relativ spät im Film erst wieder zurück und wird ganz am Schluss in die Gesellschaft wieder integriert. Da sitzen sie zusammen, aber es ist ja dann schon auch über weite Strecken Robert De Niro-Film, weil er trägt dann die Handlung, er ist viel alleine unten in Vietnam, er sucht dann auch den Nick, sie treffen sich zufällig, dann ist er seine einsame, alleinige Rückkehr. Und dann geht er nochmal jagen. Und das war mir vorhin auch erstmal klar, das ist ja ein Singular, der Originaltitel. Der Deer Hunter heißt ja nicht die Hirschjäger, sondern der Hirschjäger. Das ist er. Er ist der Einzige von denen, mit vielleicht Christopher Walken, er sagt, du bist der Einzige, mit dem ich jagen kann, der das so richtig ernst nimmt, der dieses Jagen so auch als Ritus zelebriert. Also der auch vorne schon die Sonne am Anfang sagt, das ist ein Zeichen, das ist ein gutes Omen heute. Das hatte schon so einen spirituellen Charakter fast schon. Sehr beeindruckend und dann diese tollen Aufnahmen oben auf diesem Gebirge. Wir haben festgestellt im Making-of, das haben die mal eben ganz am anderen Ende von den USA gedreht, an dem Gletscher. Also im Nordwesten statt im Nordosten, also total krass, wo die diese Jagd- und Gletscherszene gedreht haben. Diesen Berg, ist eigentlich ein Vulkan, genau. Und dann beim zweiten Mal kann er den Hirsch aber nicht erschießen. Weil er schon aus dem Krieg so geschädigt ist, er sagt, ich kann jetzt nicht nochmal jemanden töten oder ein Tier töten, ein Wesen töten. Und sagt dann zu ihm, okay, du hast gewonnen. Er schießt dann bewusst daneben so oder erschrickt selber und der Hirsch steht ganz anmutig da, ganz würdevoll und trabt so ganz locker weg und sagt, okay, du hast gewonnen. Und dann war mir eigentlich klar, dass Nick in dem Film eigentlich der letzte Hirsch ist, weil er geht wieder auf die Pirsch, er will ihn suchen, er weiß, er muss noch leben. Das findet er raus, als er Steve im Lazarett trifft, weil da Geld geschickt wird von Nick, der das immer beim Spielen gewinnt. Nick wird halt süchtig und spielt dieses russische Roulette dort weiter und verliert sich komplett in irgendeinem dämonischen Selbst und bleibt komplett zurück im Vietnam und ist eigentlich der geschädigste von allen. Und letztlich sagt dann Michael zu sich selber, ich kann nicht mit Meryl Streep und mit meinen Freunden hier weiterleben, auch wenn die davon nichts wissen. Die könnten mit mir glücklich sein, ich kann das nicht, ich muss ihn retten. Und geht dann zurück und das sind eigentlich die letzten 10 Minuten, wo sie sich dann final gegenüber sitzen am Roulette-Tisch. Da ist der Film eigentlich schon vorbei. Und dann kommt dieser ultimative Höhepunkt nochmal und dann dieses Zitat, one bullet, one shot, was sie vorher schon beim Jagen immer gesagt haben, du musst den Hirsch mit einem Schuss töten. 2 Schüsse ist Lushi-mäßig, kann jeder, 1 Schuss. Und dann, tja, dann ist halt Nick irgendwie der letzte Hirsch. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon ein genialer Titel, da ist poetisch und düster, ist alles drin. Ja.
Es ist ja auch irgendwo traurig, weil Robert De Niro kann irgendwie von der Grundkonstellation auch am Ende nicht alles haben, weil man merkt ja schon am Anfang, dass die von Meryl Streep gespielte Rolle ja schon mit Christopher Walkens Charakter, mit dem Nick zusammen ist, aber doch da auch mindestens von Robert De Niros Seite, aber ich denke auch an umgekehrt auch Gefühle füreinander da sind, wo er sich aber nur im besoffenen Zustand nicht ganz so zurückhalten kann, aber noch nichts weitergehend Schlimmes passiert und er am Ende, ich weiß es gar nicht, muss er ja schon fast so eine Art Entscheidung treffen, will er nochmal versuchen, dass das ursprüngliche Leben in der Konstellation, was aber bedeuten würde wahrscheinlich, dass die Frau sich für ihren eigentlichen Partner entscheidet, will er das wieder herführen, macht er am Ende, zumindest ist die Intuition da, ihn wieder zurückzuholen? Oder könnte er ihn eigentlich auch da lassen, um die Frau für sich zu erobern, was ja zwischenzeitlich auch so aussieht? Auch viel hat er natürlich mit Trost zu tun und es ist ja gar keine so unbekannte Konstellation, gerade so in früheren Zeiten, wo natürlich auch neben dem Emotionalen auch viel Wirtschaftliches mit reingespielt hat. Da ist er schon in der Zwickmühle und weil du ja das eine schöne Zitat hast, was auch den Film so ein bisschen trägt, One Bullet, One Shot, gab es halt noch ein anderes, weil bei der ersten Jagdszene sprechen ja halt auch De Niro und Walken und da ist mal so ein kurzer Moment des Zweifelns von Walkens Charakter und da sagte, versprich mir, mich nicht in Vietnam zu lassen und dann sagt Robert De Niro, promise, und er hält ja sein Versprechen, nur dass es halt nicht ganz so gedacht war, wie sich Walken bei der Formulierung dessen damals vorgestellt hat, aber auch so wieder so ein klassisches Foreshadowing, wie es ein guter Film an ganz vielen Stellen bringt, wo man dann immer viel entdecken kann. Ja, hast du sonst noch was zum Film, zum Inhalt, zur Bildsprache oder wollen wir jetzt noch so mit den ganz vielen interessanten Verstrickungen im Hintergrund ein bisschen euch informieren, weil da gibt's ja so viel, was man da lesen und vortragen kann.
Ja, vielleicht nochmal abschließend, dass der Film eine sehr authentische Bildsprache hat. Damit meine ich realistisch anmutend. Die Arbeiterstadt wird in entsättigten Farben gezeigt. Da ist viel Grau. Ne? Der Opening-Shot schon düster, fast dunkler Himmel, fast Nacht beleuchtet. Das ist einfach, da ist nichts beschönigt in dem Film. Die leben dort so. Ich habe zu dir mal zwischen dem Film gesagt, krass, ne, die Häuser, wie das dort aussieht. Aber die leben dort so. Das ist dort das echte Leben. Und das ist eine Atmosphäre, eine unbeschönigte Atmosphäre, die der Film von Anfang an trägt. Und es ist ganz konsequent in dieser Bildsprache umgesetzt. Diese stahlgrauen Kolosse, die sich da eigentlich so in diese recht schöne Natur, in dieses Felsgestein da so reingefressen haben, das haben die Menschen dort ihren Lebensraum erschaffen. Ja, und das ist so ein bisschen so das Kleinstädtische auch. Man kennt sich, es gibt dann so die Bars, aber es wirkt irgendwie alles ein bisschen verloren und verlassen. Also nicht so Happy Life von Anfang an schon. Dies mit dem Foreshadowing passt da gut rein. Und dann natürlich diese unglaublich düsteren, brutalen Bilder in Vietnam. Das ist eben auch, da ist der Film halt nicht so wie Apocalypse Now, der da so ein überstilisiertes, bewusst und auch dämonisches und popkulturelles Vietnam-Trauma zeigt, auch mit viel, vielem Soundtrack bei Apocalypse Now. Es spielt ja alles keine Rolle, es ist ein ganz nüchterner, ruhiger Soundtrack, der schwingt so auf der Gefühlsebene immer mit. Und in Vietnam, da kämpfen die dann einfach 10 Minuten ums Überleben an so einer kleinen Flussstrickleiter. Und der Helikopter kann sie doch nicht mitnehmen, weil einer zu viel ist. Das ist so ganz direkte Kamera, existenzieller Kampf. 2 Personen, ein Helikopter, kommen sie weg, kommen sie nicht weg. Und es wird bis zum Exzess durchgeführt. Ich habe auch gesehen, dass die Kamera teilweise auf Wasserspiegelhöhe ist. Also wirklich, du bist mittendrin. Und diese Direktheit, das ist, da muss ich sagen, wenn ich es vergleichen sollte, ist eben, das ist ein ganz anderer Film als Apocalypse Now. Apocalypse Now will ein anderer Film sein. Und der ist halt sehr persönlich, The Deer Hunter. Ein sehr persönlicher, eigentlich kleiner Film, der aber in seiner Gesamtheit und auch seiner epischen Lauflänge von 3 Stunden und diesem ganzen Storytelling sehr, sehr groß wird. Ne? Aber erzählt von normalen Menschen.
Ich finde immer als, ich würde mich jetzt schon als Bruce Springsteen-Fan bezeichnen, dass das Born in the USA ist für mich eigentlich die Kurzversion genau diesen Filmes. Weil auch wenn, ich hatte mal einen Musiklehrer, der hat irgendwie gesagt, ah, er findet das deutsche Lied gut, so bescheuert. Und er findet es viel besser, wie die Amerikaner auch da mit dem etwas gesünderen Patriotismus rumgehen. Und dann hat er immer genannt, Born in the USA. Und da habe ich gemerkt, gut, dass du Musiklehrer warst und nicht Englischlehrer, weil Bruce Springsteen wollte ja mit dem Lied vieles sagen, als sein Land da zu feiern, sondern es ist ja eine harte Kritik auch an dem Umgang mit dem einfachen Arbeiter, wie er genau in so einer Gegend wie Pittsburgh und in vielen anderen Gegenden auch noch ist, sowieso schon ein sehr hartes und nicht unbedingt ein gutes Leben führt, vielleicht eher doch an dem falschen Ende des American Dreams, dann noch in die Lage versetzt wird, durch Propaganda, durch finanzielle und ökonomische Nöte, sich als Erster da freiwillig und später auch nicht mehr freiwillig für diverse Kriege zu melden, die einem auch noch durch Propaganda sehr schmackhaft gemacht werden und bei vorherigen Kriegen, dadurch, dass sie noch nicht medial so begleitet waren, auch noch keiner so richtig genau wusste, was da eigentlich passiert war. Und die Veteranen hat man auch immer weggesperrt und die waren so lange gut, wie sie gekämpft haben, aber danach hat man sie immer so ein bisschen gefeiert, aber so richtig auseinandersetzen wollte man sich mit ihnen auch nicht. Dann ist man nach Vietnam gekommen, ist aus allen Wolken gefallen, es hat einen kaputt gemacht, sowohl physisch als auch psychisch. Wenn man das Glück hatte, zurückzukommen, war man dann in dieser Gesellschaft der Aussätzige, und das hat man ja Robert De Niros Charakter auch sehr gut angemerkt, dass einerseits er sich selber gar nicht mehr so heimisch gefühlt hat. Vielleicht sage ich aber auch ganz ehrlich, hätte er da ab und zu mal die Uniform auch ausziehen sollen. Aber er hat sich natürlich dadurch definiert ein paar Jahre lang und dann fällt es halt auch schwer, an das normale Leben zurückzukommen. Und andererseits war man dann natürlich auch gerade in den 60ern und 70ern in eine Zeit reingekommen, wo es nicht mehr für jeden in Amerika schön war oder gut war, was die dort gemacht haben in Vietnam, und ein Soldat nicht mehr grundsätzlich als was Gutes, als was zu Erstrebendes anzusehen war, und dass man da ausgestoßener war. Und natürlich hat es auch in die Propaganda nicht so richtig reingepasst, zu sagen, was da eigentlich Phase ist, was Menschen töten bedeutet und ob nur jetzt Krieg ein sinnvoll geführter ist oder nicht. Es ist immer zweitens, aber die Mittel heiligen dann doch selten den Zweck. Und das finde ich ganz gut. Da erinnert mich tatsächlich immer Born in the USA von Bruce Springsteen, was er ursprünglich tatsächlich auch mal für einen anderen Kriegsfilm schreiben sollte, dann aber selber verwendet hat, doch immer mehr an The Deer Hunter. Und über diesen bloßen Kampfesaspekt hinaus, was passiert eigentlich mit den Menschen, was macht Krieg, ne?
Man kann jetzt sagen, dass in Deer Hunter eben auf sehr persönlicher Ebene dieser innere Kampf einfach formuliert wird. Die Amerikaner, die sich in diesem absurden Krieg verirrt haben, die meinten da noch irgendwas lenken und regeln zu können, und das einfach reflektiert, wie sie ihre eigenen Mitbürger, die Amerikaner, die jungen Männer in irgendeinen Krieg geschickt haben, der überhaupt keinen Sinn macht. Also kein Krieg macht Sinn, versteht mich nicht falsch natürlich, aber das war ja so ein sinnloseste Krieg überhaupt. Und die dann einfach sich selber kaputt gemacht haben. Also wie Vietnam war eigentlich so dieses Spiegelbild, wir müssen überall irgendwie mitmischen, wir müssen alles mitentscheiden, mitregeln und machen uns eigentlich nur selber kaputt. Und das reflektiert der Film, die kommen zurück und sind einfach alle nur kaputt und kommen mit dem Leben eigentlich nicht mehr klar und wissen gar nicht mehr, wo ihr zu Hause ist. Und bei Robert De Niros Charakter ist es eben das mit der Uniform, da weiß man immer nie, will er jetzt eigentlich zu Hause bleiben? Die Meryl Streep ist ja da, eigentlich will er sie ja. Oder fühlt er sich eigentlich schon in Vietnam mehr zu Hause und wo schlägt seine Seele? Er ist ein zerrissener Mensch. Er ist ein zerrissener Mensch, kann sich nicht entscheiden. Und auch am Schluss dieses Bild, wo sie eigentlich alle zusammensitzen und dieses God Bless America ganz leise und verhalten singen, das ist ja genau dieser Stil, nicht das Euphorische, nicht das Patriotische. Natürlich lieben sie ihr Land und sind froh, wieder zusammen zu sein, aber das ist alles so schmerzerfüllt, wie das vorgetragen wird. Also was haben wir alles hinnehmen müssen? Was haben wir jetzt alles durchlitten? War es das überhaupt wert? Und das ist so ein verhaltener Lobgesang, der schon sehr amerikakritisch ist. Und das hat er ja, wie gesagt, in Heaven's Gate auch, Michael Cimino. Heaven's Gate hatte das Problem, dass die Produktion ja einfach voll aus dem Ruder lief, also finanztechnisch voll das Desaster war, klar. Und dann aber auch dieses amerikakritische von den Gründerjahren, also späten Gründerjahren Amerikas und etablierten Amerika eigentlich die Leute vielleicht doch was anderes sehen wollten, ein bisschen was Heroischeres. Und da hat Cimino gesagt, da sind ja schon die Amerikaner die Bösen, die killen die eigenen Amerikaner. So ein ganz desillusionierter Blick auf die Welt. Und da war er seinerzeit vielleicht dann doch irgendwo doch wieder voraus. Bei Deer Hunter hat das halt irgendwie gepasst, weil das menschliche Drama, wie gesagt, die Leute haben auf den Vietnam-Kriegsfilm gewartet, da hat das alles zusammengepasst. Kommen wir zum Background vielleicht. Also guckt euch den Film an, ist jetzt übrigens nochmals erschienen vor wenigen Monaten in einer neuen Restauration. Da möchte ich noch kurz sagen, es gab 2010 schon mal eine Blu-ray, die hatte schon ein sehr gutes Bild. Also die Blu-ray war schon ordentlich über 10 Jahre und jetzt haben sie eben nochmal restauriert. Das machen sie ja manchmal zum Jubiläum, wobei ich jetzt gerade überlege, wann bei dem jetzt hätte das Jubiläum sein sollen. 78, können wir nochmal rätseln. Ja, war jetzt erst vor einem halben Jahr, ne? 4K-Restauration. Mir ist aufgefallen, das Bild wirkt nochmal natürlicher, also schon nochmal toller gescannt vom Negativ, aber halt irgendwie null digitale Nachbearbeitung. Also ein ganz, wie ich sagen, authentisch klingt jetzt wieder komisch, nicht wie im Kino, aber schon ein sehr filmisches, originäres Bild. Am Anfang siehst du so einen ganz dünnen Filmstreifen in der Mitte noch, also da wurde nichts retuschiert. Das ist einfach nur vom Negativ gescannt, sauber drauf, tolles Bild auf der aktuellen Blu-ray und 4K. Genau, das war auch nochmal der Anlass. Hat ein bisschen gedauert, jetzt drüber zu sprechen. Was möchte man noch sagen über die Produktion? Max, fang mal an.
Ich nehme jetzt mal den benediktischen Part ein, bezogen auf die Action. Dass man vieles in dem Film auch hat, was man heute auch aufgrund versicherungstechnischer Gründe und weil man ja die Möglichkeiten hätte, so CGI gar nicht mehr so drehen würde und so kurz zum Beispiel die Vietnam-Szene eigentlich auch ist und so wenig Action sie hat, so gut ist das und so klassisch handgemacht am Ende gemacht und das, da ist halt auch, wenn man weiß es nicht immer, aber so viel Method-Acting auch in dem Film drin und gerade Walken und vor allen Dingen natürlich De Niro sind ja, ich will sie jetzt nicht die Begründer dieser Schule nennen, mit Sicherheit nicht, aber sehr dolle Verfechter, da hat irgendwie niemand sich ein Fettsuit umgeschnallt oder wie auch immer, sondern wenn ich es gelesen habe, hat Christopher Walken, um sich dann halt auch in die richtige Physiognomie zu hungern, da irgendwie nur Wasser, Reis und Bananen gegessen und die haben ihre Stunts. Es gibt so eine schöne Szene, wo die gerettet werden auf so einer eigentlich schon zerstörten Brücke, nachdem sie im Fluss entkommen konnten und dann hängen sie da schon total entkräftet an dieser Brücke und der Hubschrauber geht nur so runter, sie müssen sich da festhalten, da hat man schon gesehen, Mensch, sind sie das selber? Ja, das waren die selber, also Savage und De Niro. Dann gibt's ja auch diese unglaublich intensive Szene, wo die dort gefoltert werden mit diesem Russisch-Roulette-Spiel und es muss wohl übelst lange gedauert haben, bis die einen guten Darsteller gefunden haben, der diesen Vietcong-Soldaten gespielt hat, weil den ersten, den sie hatten, der hat immer zu zaghaft die Ohrfeigen verteilt und die haben natürlich alle drauf bestanden, dass da richtige Ohrfeigen gegeben werden, um auch sich selber natürlich so physisch in Rage zu spielen. Irgendwann haben sie dann, glaube ich, einen guten Kandidaten bekommen, der spielt das auch sehr eindrucksvoll, worauf natürlich auch ein gewisser vielleicht Kritikpunkt am Film entstanden ist. Aber komme ich gleich noch dazu. Und dann halt noch so andere Szenen. Es gibt eine Szene, wo dann Robert De Niro Christopher Walken ja abholen will und der ihn gar nicht mehr erkennt, der schon so in seinem Wahn ist. Und dann spuckt Christopher Walken ihm ins Gesicht. Und davon hat Robert De Niro während des Drehs nichts gewusst und Cimino hat das Walken gesagt. Und Robert De Niro hätte auch fast die Szene geschmissen, weil er so überrascht war, dass das dann doch so physisch-plastisch kommt. Und halt mit dieser Emotion zu arbeiten, die kriegst du halt nicht, wenn du irgendwie geskriptest, was nach Drehbuch machst. Oder es gibt die Szene in den Käfigen, wo John Savage schreibt, Michael, hier sind überall Ratten. Damit hat er nicht den Michael im Film gemeint. Er hat da Cimino, den Regisseur, gerufen, weil er totale Angst vor Nagetieren hatten, der das wahrscheinlich wusste und ihn nicht darauf vorbereitet, dass auch jetzt gleich irgendjemand ihm eine Ratte setzt. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie Cimino das am Anfang schon geplant hatte, weil er konnte die Szene 1:1 drin lassen, weil er wirklich Michael ruft. Wenn er jetzt irgendwie anders gehießen hätte, der Charakter von Robert De Niro, hätte das nicht geklappt. Deswegen, manche Regisseure, Kubrick und so, da geht ja dann noch viel weiter, ne, was da manchmal inszeniert wurde. Aber das ist unglaublich, unglaublich gut, was die da alles auch erlitten haben für diesen Film. Und zum Beispiel John Cassell, der den einen Freund spielt, der einer von denen, die nicht mit nach Vietnam gehen, war schwer krebskrank schon zu dem Zeitpunkt. Und der Regisseur hat's gewusst und viele der Mitdarsteller, aber die Produktionsfirma noch nicht. Aber als die dann dahinter gekommen ist und das denen zu heiß wurde und die dachten, ey, der stirbt uns hier während der Dreharbeiten, wollen sie ihn raushauen. Aber da, wie du sagtest, mit Meryl Streep zusammen war, hat sie gesagt, weil sie ihn auch irgendwie gepflegt hat, ne, logischerweise logistisch, nee, wenn der hier geht, dann gehe ich auch. Und dann hat Robert De Niro seine hohe Versicherungsprämie bezahlt, damit er blieb, was auch wichtig war. Und ich fand, man sah auch irgendwo in dem Film, dass er ein bisschen abbaut, auch wenn man seine Szenen extra vorgezogen hat. Ganz viel drumherum, aber ich sagte noch, weswegen da auch einige Kritik sich einstecken musste, ist natürlich die Charakterisierung des Gegners, des Feind, der natürlich da relativ gesichtslos daherkommt. Und die Männer, die vietnamesischen Männer, Nordvietnamesischen, sind natürlich alles mörderische Bestien oder Spielverrückte, die darauf wetten, wie andere sich eventuell eine Kugel in den Kopf jagen oder halt damit sogar foltern, und die Frauen sind Prostituierte. Mehr bleibt da nicht übrig. Das ist natürlich ein sehr schwarz-weiß gemaltes Bild, und da gab es dann halt auch viele Reaktionen von der Berlinale.
Ja, die Reaktion war konkret auf der Berlinale. Da gab es halt Walkouts von der sowjetischen Delegation in der Zeit. Die sind da geschlossen aufgestanden, haben das Kino verlassen, weil das, wie du sagst, war das denen eben zu schwarz-weiß. Das war, sagen wir so, der Skandal, wenn man so will, um die Zeit. Und das findet man auch heute überall. Das war's aber. Ich habe jetzt bloß deinen Satz vervollständigt im Endeffekt. Ich fand das nochmal von John Cassell auch ganz wichtig. Das darf man nicht vergessen. Der hat mit seinen 5 Filmen, Pacino hat ihn beim Paten reingebracht. Der spielt ja Fredo Corleone, den zerbrechlichen Sohn von Don. Dann hat er Der Pate gedreht, dann mit Coppola im selben Jahr, Der Pate Teil 2 logischerweise und The Conversation. Dann hat er mit Pacino ein Jahr später Dr. Afternoon, Hundstage gedreht. Und dann 3 Jahre später, während der Produktionszeit, bis zu seinem Tod, der Deer Hunter. Und wie du sagst, die haben die Szenen vorangestellt, was ich bis zum Schluss beeindruckend fand, weil ja ganz am Schluss noch viele Szenen mit ihm kommen. Also die haben ja das Drehbuch komplett eigentlich nach ihm ausrichten müssen. Also den Drehplan, besser gesagt, und das Drehbuch dahingehend umgestrickt. Sehr beeindruckend. Und auch das ganze Schauspiel und Crew-Ensemble stand hinter ihm. Die waren ja befreundet. Also die waren ja alle befreundet. Walken, De Niro und John Cassell. Und ja, und die Produzenten hatten keine Chance, den Cassell da wegzubringen. Das wäre auch menschlich absolut nicht möglich gewesen. Wie du gesagt hast, die Meryl Streep war mit ihm verlobt. Ich fand es interessant, weil Meryl Streep mit dem Hintergrund noch ist sie ja zwischen 3 Männern gefangen. Ihrem echten Verlobten, John Cassell, der im Film eine wichtige Rolle spielt und gelitten hat im echten Leben, was sie ja geprägt haben muss als auf ihre Leistung, auch als Darstellerin. Das lässt sich ja nicht kalt. Und dann diesen Twist zwischen Christopher Walken und Robert De Niro's Figur. Also auch Meryl Streep, muss man mal sagen, ist eigentlich so, ich würde sagen, Christopher Walken natürlich zweite Rolle, aber Meryl Streep mit Robert De Niro hat eigentlich so die 2 größten Rollen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Was war noch so drumherum? Der Film war ein Riesenerfolg, gilt immer noch heute als Meisterwerk. Ich kann jedem nur raten, der jetzt Heaven's Gate noch nicht gesehen hat, guckt euch auch mal Heaven's Gate an, das ist auch ein Meisterwerk. Der hat einfach nur noch eine viel schwierigere Produktionsgeschichte und gilt halt so ein bisschen als schwieriger Film, aber wenn man den Film einfach mal für sich anschaut, ist der Film gerade in seiner Langfassung, diesem Director's Cut mit 220 Minuten, ist auch schon epochales Meisterwerk. Er ist nicht so dicht, nicht so persönlich und nicht so griffig wie Deer Hunter, dem würde ich zustimmen. Würde ich jetzt ganz hart sein, würde ich sagen, Deer Hunter ist der bessere Film. Aber ich mag Heaven's Gate sehr gerne, und das ist auch ein sensationeller Film, den sollte man mal gesehen haben. Ja.
Jetzt fällt wieder Benedikt zum Abschluss, weil du hast gesagt, der Film war erfolgreich, und Man muss ja auch immer vorsichtig sein, weil man weiß nie, wer da bei IMDb welchen Fakt da reingeschrieben hat und wo er herkommt. Meistens ist es ja dann doch irgendwie von Audiokommentaren. Aber ich habe auch gelesen, dass was Christopher Walkens Gage gewesen sein soll. Und da bin ich ja schon fast vom Stuhl gefallen, weil er hat eine Erhöhung der Gage gekriegt während des Films. Und aber da, entweder habe ich das pro Tag überlesen oder er war damals noch nicht so die große Nummer, stand von $17,000 auf $25,000. Und das kann ich irgendwie kaum glauben. Ich meine, Cimino, der Film hat schon ein bisschen Geld gekostet, aber ich kann mir auch vorstellen, es war ja auch irgendwo mehr wert damals. Ich meine, De Niro war schon eine Nummer, aber trotzdem hat man ja noch nicht verdient, wie man heute verdient. Und dass viele vielleicht auch da ein bisschen einen Schritt zurückgemacht haben an Gage, damit der Rest finanziert werden konnte, weil das so wenig es war in Vietnam, so aufwendig ist es ja dann doch zum Teil auch gewesen. Aber das hat mich schon gewundert und dem müsste man mal nachgehen, ob das da hier so eine riesen Diskrepanz gewesen ist oder ob die alle für so wenig Geld gespielt haben, weil es ein Herzensprojekt war. Und sagen wir es mal so, Christopher Walken hat dann den Oscar bekommen. Ich hoffe, das hat karrieremäßig dann auch ein bisschen entschädigt. Meryl Streep wurde nur aufgrund dieser Rolle, habe ich gelesen, von Dustin Hoffmann dann extra für Kramer vs. Kramer besetzt, hat ihren ersten von 3 Oscars bekommen. Na, da kamen ja dann noch 2 nach. Robert De Niro war 2 Jahre später dann dran. Also das war, wenn sie nicht schon in dem Moment groß waren, war das dann ein gutes Sprungbrett für die meisten der Beteiligten gewesen. Oder halt ein guter, trauriger, positiver, guter Abschluss der Karriere und des Lebens. Genau. Ja, ich denke, wir haben filmverrückt, wie wir sind, die Zeit sehr gut genutzt und das Wetter ist auch passend zum Film ein bisschen schwankend und auch die Stimmung hat sich dem so etwas angepasst und wir gehen jetzt wieder in unser normales weltliches Leben außerhalb Stefans Man Cave oder besser gesagt, hier ist es ja das Wohnzimmer und hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß an unseren knapp 45 Minuten hier wie wir beim Aufnehmen und beim Schauen und hoffen, dass wir das bald mal wiederholen können bei irgendeiner anderen schönen Sichtung, vielleicht dann wieder was bisschen einfacheres Richtung Nothing. Macht's gut.
Nach einem schweren Hauptgang schließen wir die Show mit einem lockerflockigen Talk zu Karate Tiger 4 Best of the Best ab. Dafür fand sich unlängst unser vielgeschätzter Gast aus Jena, der Leo, in Benedikts Video Dojo ein und absolvierten in sportlichen 14 Minuten die erste von 3 Trainingseinheiten. Wer, wie, wann von den beiden zu Boden ging, findet ihr nach einem kurzen Trailer heraus.
Bevor man das Weiße im Auge seines Gegners sieht und sich im Ring auf ein Duell einlässt, muss man seine Ängste überwinden.
Ich mache Sie zu den Besten der Besten, Gentlemen. Wenn Sie diese Schule durchlaufen haben, kann Sie die Hölle nicht mehr erschüttern.
Was enthalten diese Dokumente, Don? Haben Sie etwas mit Tommy zu tun?
Worauf wartest du, Schwächling? Steig in den Ring und kämpfe weiter!
Was passiert, wenn Sie dich zusammenschlagen? Willst du im Rollstuhl enden? Wie können Sie es zulassen, dass er gegen ihn antritt?
Tommy ist der Einzige, der den Mut dazu aufbringt. Er kann seine Mannschaft noch retten. Tommys Bruder ist tot. Und es war mein Fehler.
Du darfst dich nicht auch umbringen lassen.
Haben Sie die Hintergründe gekannt? Wussten Sie, in welchen Kreisen sich Tommy und sein Bruder aufhielten, bevor sie hierher kamen?
Ich habe nur noch einen einzigen Wunsch. Ich werde seinen Tod rächen.
Du weißt nicht, was er mir bedeutet hat. Du kennst nicht die Drahtzieher in diesem Geschäft.
Um als Sieger aus diesem Kampf hervorzugehen, braucht es mehr als hartes Training. Man muss bis aufs Blut hassen können.
Sie
dürfen sich Karate-Tiger nennen. Sie sind the best of the best.
Karate-Tiger 4. Ein Film, der einen umhaut.
Was haben No Retreat, No Surrender, Kickboxer, Best of the Best und Karate-Tiger gemeinsam? Eigentlich nicht viel, aber doch irgendwie auch alles, denn in Deutschland gibt es ja diese berühmte Veröffentlichungspolitik bei diesen verschiedenen Filmreihen, die irgendwie alle in einer kulminieren. Also eigentlich gibt es ja Karate-Tiger gar nicht, sondern es gab nur die anderen und Karate-Tiger ist eben die ewige Reihe bis Karate-Tiger 10, wo verschiedenste andere Filmreihen verwurstelt worden und in total merkwürdiger Reihenfolge und ohne Zusammenhang in irgendeiner Weise zusammengesetzt worden. Einfach nur, weil es ziemlich cool klingt und man eine Marke etablieren wollte, die aber, wie gesagt, eigentlich gar nicht existiert. Da sind wir ähnlich wie bei Power Man 1 bis 3 bei Jackie Chan, wo drei völlig verschiedene Filme zu einer Reihe zusammengesponnen werden auf dem deutschen Verleihmarkt. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches und man kann hier in diesem Dschungel auch verloren gehen. Aber wir konzentrieren uns heute auf Karate Tiger 4, der wiederum der Start der Filmreihe Best of the Best ist, der 4 Teile umfasst. Und der ist ja angelegt als Kampfsportfilm klassischer Natur, möchte ich sagen, tatsächlich angelegt für ein großes Publikum. Man hat hier einen Film für Erwachsene und junge Menschen gemacht. Man hat hier darauf geachtet, eine PG-13-Freigabe zu bekommen. Der Film ist in Deutschland ab 16 freigegeben und auch in dieser FSK-16-Fassung ungekürzt. Das wird sich dann nämlich noch ändern, denn die Fortsetzungen sind da wesentlich brutaler angelegt gewesen, aber der hier ist schon fast familientauglich. Man will jetzt nicht sagen, dass es so Karate-Kid-mäßig ist, aber irgendwie hat es doch irgendwie schon den Härtegrad. Ich weiß nicht, ob man das so nennen darf. Ich halte in meinen Händen die Laserdisc von Karate Tiger 4, Best of the Best, erschienen bei VCL Communications in Deutschland. Hat eine Lauflänge hier von 94 Minuten. Der Film ist von 1989 und ist unglaublich prominent besetzt. Sogar mit einer Oscar-Preisträgerin, Louise Fletcher, die hier eine merkwürdige, kleine, nicht wirklich erwähnenswerte Rolle spielt. Und ansonsten haben wir natürlich den wichtigsten, das ist Philip Ree, der interessanterweise auch hier auf der Blu-ray sage ich schon, auf der Laserdisc, auf dem Cover, unter den 4 groß angekündigten Namen gar nicht vorkommt. Hier steht nämlich nur Eric Roberts, James Earl Jones, Sally Kirkland und Christopher Penn, die diskussionswürdigste Person in diesem Film, glaube ich. Und Philip Ree, der hier eigentlich der wichtigste ist, der auch als einziger wirklich kämpfen kann, im wirklichen Leben. Und auch die Idee hatte zu dem Film, da gehört jetzt aber auch nicht viel dazu, den Film auch mit produziert hat, der ist hier sozusagen einer derjenigen, der auch diese ganze Reihe dann begleitet hat als Hauptdarsteller in den weiteren Filmen und sich aber, glaube ich, ein bisschen verschätzt hat, denn im Kino war das ein Riesenflop, Karate Tiger 4, also Best of the Best, allerdings dann vermutlich auf dem Videomarkt so erfolgreich, dass eben dann noch 3 Fortsetzungen sich ankündigten und hintendran hangen. So, wie findest du denn diesen überaus prominenten Cast, lieber Leo?
Ja, Best of the Best ist insofern eben ein besonderer Film dieser ganzen Reihe von Kampfsportfilmen, deren Titel man nicht auseinanderhalten kann, beziehungsweise heißen die ja irgendwie alle gleich. Eben durch diesen sehr bekannten Cast. Ich meine, das sind ja Filme, Best of the Best ist von 89, die wir irgendwie in den 90ern im Fernsehen gesehen haben. Und in der Regel kannte man da jetzt ja keine Darsteller. Und auch bei Best of the Best kannte man, denke ich, als Kind oder Jugendlicher auch die Namen nicht. Aber das waren zumindest Gesichter, die man irgendwie schon mal gesehen hat. Cool war dann, wenn man gehört hat, der James Earl Jones ist ja eigentlich die Stimme von Darth Vader. Und über solche Infos, hat man sich damals irgendwie gefreut oder dass die Gesichter ein bisschen bekannt vorkamen, und so ähnlich verhält sich das eigentlich auch heute, denn man hat schon einige sehr bekannte Namen, Louise Fletcher als Oscar-Preisträgerin, Eric Roberts ist ja gerade ja im Genre-Filmbereich und in knapp 600 Filmen massiv unterwegs, aber auch hier glänzen sie oder verbindet man sie auch nicht unbedingt mit, in diesem Film nicht mit Schauspielkunst, sondern auch hier ist es eher so, ja, das ist ja ganz nett, dass da jemand mitspielt, den man irgendwie auch schon mal gesehen hat. Also dadurch schafft der Film, und das ist wahrscheinlich auch so sein, eines seiner großen Pluspunkte, so eine irgendwie wohlige Atmosphäre. Man hat das Gefühl, es sind irgendwie einige dabei, die man irgendwie schon mal gesehen hat, und nicht irgendwie nur No-Names, aber leider kann in diesem Film auch keiner so richtig spielen, aber ist das denn deren Schuld eigentlich?
Ich glaube, das Problem ist eben nicht unbedingt, dass da keiner so richtig spielen kann, sondern dass da keiner so richtig kämpfen kann in dem Film, weil es ist, glaube ich, nicht so hilfreich, einen Kampfsportfilm, der hier, naja, das ist auch ein bisschen schwierig, es geht eigentlich primär um Taekwondo, aber es wird auch immer wieder mal Karate gesagt und andere Sachen, also da weiß man auch nicht so richtig, was das sein soll. Und es ist jetzt auch kein MMA oder irgendwas, ja, aber das ist halt ein bisschen schwierig. Das natürlich dann niemand kann so richtig. Also es bringt nichts, eben einen Christopher Penn da hinzustellen, der schon dran war, sich eine gute Fettschürze zuzulegen zu dem Zeitpunkt, den da hinzustellen und ihn als einen der besten Kämpfer der USA im Karate oder im Taekwondo zu präsentieren. Denn hier gehen wir jetzt mal ganz kurz auf die Story ein. Eigentlich geht es nur darum, dass eine Gruppe von Amerikanern, die eben ausgewählt wird, die werden eingeladen dann zum Turnier, und es wird herausgefunden, wer der, also wie beim Eurovision Song Contest vorausscheidet, so, es werden die 5 besten Krieger der USA in dem Bereich gefiltert, und dann treten die da auch wiederum gegen die 5 besten Kämpfer Südkoreas an. Und das ist dann aber irgendwie was? Was ist das? Eine Weltmeisterschaft? Nein, irgendwie ist es ja, ist nur ein Turnier, und sie wollen alle die Goldmedaille gewinnen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Es gibt nämlich zur Not auch nur noch eine Silbermedaille. Es gibt ja nur 2 Plätze. Aber ja, es ist ein bisschen ein merkwürdiges Turnier, und darum geht es. Dann geht es noch ein bisschen natürlich die eine Person, Eric Roberts, der so ein bisschen auch diese Familiengeschichte hinten hat. Der hat einen Sohn, der dann auf einmal ins Koma fällt. Das ist wieder so ein dramaturgisches Element, was da erschaffen wird. Und natürlich die Figur des das Philip Ree, dessen Charakter mir jetzt gerade nicht einfällt, aber die Namen sind auch alle austauschbar. Also der Einzige, der wirklich was kann, auch kampfsporttechnisch, der wiederum ein Trauma zu bewältigen hat, weil der Gegner, gegen den er antreten soll bei diesem Turnier, ist der vor 15 Jahren seinen Bruder während eines Turniers in den Tod gekickt hat. Ja, und da versucht man eben so ein paar Spannungspunkte aufzubauen, die aber hintenrum eigentlich nur lächerlich ausgewertet werden.
Also ich tue mich da auch irgendwie ein bisschen schwer mit dem Film, denn natürlich ist die Story sehr platt. Von den Mimen außer Philip Ree kann da auf jeden Fall gar keiner kämpfen. Schade, dass man da nicht bei Van Damme oder Chan angeklopft hat, aber wahrscheinlich waren die zu teuer. Wiederum waren ja die anderen, da jetzt hier mitspielen, auch mehr oder weniger bekannt.
Thomas Ian Griffith wäre noch so ein Name gewesen, den ich in den Raum geworfen hatte, aber auch da, wer weiß.
Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer. Eben einerseits kann man diesen Film, gerade wenn man den sich jetzt heute nüchtern zum Nachmittag mit dem Ziel, danach eine Besprechung abzuliefern, wenn man sich den anschaut, kann man den natürlich total vernichten und als absolute Gurke bezeichnen. Gleichzeitig kann man diesen Film natürlich auch mit ein paar Bier und in Erinnerung an die späten 80er und an die 90er, als man den Film gesehen hat, grandios mit Spaß gucken und denken, was für coole Typen, wie geil sah denn der Eric Roberts mit seinem gegelten Pony und seinen Narben im Gesicht und trotzdem seinen leuchtenden Kinderaugen aus, wie cool ist denn Chris Penn mit seinem Cowboyhut, der ja absolut gar nichts kann und eigentlich nur rassistisch unterwegs ist, wie heiß und wie witzig ist das denn, dass die da so eine blonde Trainerin an die Seite gestellt bekommen, die ja eigentlich auch selber nichts kann und nur dafür da ist, damit die alle angaffen können und irgendwie über die Runden kommen, weil sie dürfen ja keinen Alkohol trinken und auch keine Frauen haben. Und dann könnte man sich doch über ein paar Kicks, die irgendwie so aufgenommen und schnell geschnitten sind, dass sie doch halbwegs geradeaus aussehen, könnte man sich drüber freuen. Und dann gibt es natürlich den tatsächlich grandiosen Soundtrack, wo man sagen kann, ja, der ist ja so cheesy, der ist ja so geil und der ist ja auch, sind ja genau die Lieder, die von einschlägigen großen Künstlern in diversen Mixtapes aktuell eingebunden werden mit Filmzitaten, also gerade Best of the Best, wer die Mixtapes von den Blood Brothers kennt, ist da ein ganz wichtiger Film, auch mit der James Earl Jones Ansprachen, die da eingefügt werden, also dahingehend ist das einerseits ein absoluter Kultfilm, andererseits auch eine absolute Gurke. Und ja, ich finde, man kann sich da eigentlich auch nicht so richtig dazwischen einreihen, sondern man kann dann entscheiden, wir betrachten das unter einem ernsthaften Aspekt oder wir haben jetzt Spaß damit und beides ist, glaube ich, möglich.
Ich glaube, dass anhand der Tatsache, dass die folgenden Filme mutmaßlich sehr viel brutaler werden, dadurch auch leider, muss man aber so sagen, ein mehr Unterhaltungsfaktor reinkommt, vor allen Dingen im Bereich eben, weil es ja auch dem Action-Genre zugezählt werden kann, glaube ich, die darauffolgenden Filme, das werden wir uns dann noch anschauen. Und dass der hier einfach auch viel zu ernst mit sich selbst umgeht, der Film. Also der will halt total tiefe Charakterstudien starten, zumindest bei zwei der Darsteller. Eigentlich auch der, wo James Earl Jones, der ja auch diesen, also überhaupt nicht glaubwürdigen Trainer spielt von denen, als ob er irgendwann schon mal was mit Kampfsport zu tun hatte. Das wird auch nie erwähnt, ob er früher mal selber irgendwie aktiv in dem Sport tätig war. Das ist alles so ein bisschen, das ist alles unfassbar unglaublich, was da passiert. Auch, dass die da hinkommen und erstmal auf Vordermann gebracht werden müssen. Wenn es um so ein Turnier geht und die besten man aus dem Land raussucht, dann sind das fitte Typen, die haben dann irgendwie den schwarzen Gürtel oder irgendeinen Dan, der sie zum Meister macht. Und dann kommen dann diese Hans Würste daher und die müssen eben noch Aerobic lernen irgendwie. Und auch Christopher Penn, der wirklich nur, ich habe ihn vor uns als rassistischen Pausenclown bezeichnet. Aber auch nur deshalb, damit er sich dann später wieder versöhnen kann, obwohl er immer wieder gern auch von Reisfressern spricht und sowas, wenn er da das Turnier wird in Südkorea ausgetragen, eben in einer Gruppe von Menschen steht und die total empört darauf reagieren, was ja logisch ist. Das passt irgendwie für mich alles nicht richtig zusammen und ich glaube, der Aspekt der Unterhaltung auch in gelassener Runde macht für mich hier keine Rechtfertigung. Ich glaube, mir würde es nicht anders ergehen, weil der Film wirklich am Anfang sich viel zu Zeit lässt, Charaktere einzuführen, die nicht einführenswert sind wirklich. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie sich das weitergestaltet, zumal ja im zweiten Teil Ralf Möller mitspielt. Im Übrigen dann eigentlich Karate Tiger 5 in dem Sinne wäre dann ja eigentlich wieder ein No Retreat, No Surrender Teil. Also hier ist es auch wirklich schwer durchzuschauen. Wir haben ja auch vor uns noch gemerkt, wir haben ja auch noch American Tiger oder wie war das
hier? American Karate Ninja Warrior.
Irgendwie so. Es wird immer kruder. Wir waren auch, man kann das ja jetzt dazu sagen, wir waren auch heute zum Beispiel in einem An- und Verkauf für Filme unter anderem und da haben wir auch ganz merkwürdige Kombinationen entdeckt, wo man sich fragt, wie wirklich diese Kuh gemolken wurde. Ich nehme mal eins zur Hand, weil wir hatten ja noch die Reihe gehabt.
Octagon, die Cyberschlange des Ninja-Todes.
Karate Warrior 3 habe ich hier, den kenne ich nämlich noch von früher, weil meine Schwester hatte den auf Video gehabt. Ja, the Kid with the Golden Kimono.
Ja, das ist der dritte Teil einer ursprünglich italienischen Kampfsportreihe, die natürlich da aber auch über den Teich geschielt haben und ihre Filme als amerikanische Filme vermarktet haben. Damals hat in den ersten beiden Teilen Kim Rossi Stewart, der Schönling aus Italien, dem einen oder anderen sicherlich aus den Fantagiro-Filmen sehr bekannt, hat da den jungen Ragazzo im goldenen Kimono gespielt. In Karate Warrior 3, den sich Benedikt heute teuer ergattert hat, ist er leider nicht mehr dabei, so wie überhaupt niemand mehr vom ursprünglichen Produktionsteam. Und es ist dann auch eine rein amerikanische Produktion, die dann leider, muss ich das jetzt schon Benedikt vorwegnehmen, etwas von ihrem Italo-Euro-Kampfsport-Trash-Feeling verliert und eigentlich nur noch Letzteres ist.
Aber ich kenne den Film ja schon und deshalb freue ich mich darauf, ihn wiederzusehen. Außerdem spielt hier Richard Goon mit als Special Guest, also so schlecht kann das ja alles gar nicht sein. Also, wir gehen also mit gemischten Gefühlen aus Karate Tiger 4 The Best of the Best hinaus und schauen mal, ob uns die Reihe im Verlauf noch irgendwie überzeugen kann.
Wir sind durch. Ich hoffe, ihr wurdet die letzten 120 Minuten gut unterhalten und ihr konntet euer Wissen erweitern, den Blick über den Tellerrand vergrößern und ein paar Filmempfehlungen mitnehmen. Und wenn ja, dann lasst es uns wissen, entweder per Mail oder über die sozialen Kanäle. Wir hören uns bald, also grob in 14 Tagen wieder. Dann mit den ersten Besprechungen im Wicked Cinema. Natürlich ein weiteres Filmgespräch mit Julia und Lisa. Die zweite Trainingseinheit von den Besten der Besten. Sowie eine ausführliche Betrachtung von Der Mann ohne Gesicht, Mel Gibsons Regiedebüt aus dem Jahr 1993. Also macht's gut, ihr Radionauten. Habt ein paar sonnige Tage. Und als Rausschmeißer gibt's noch den Song Joking von Sven Carson featuring Red Revolution.